Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Janne und Social Media Stars.
Hello, liebe Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Es freut mich sehr, dass ihr heute hier seid. Diese Woche zu Gast bei Unter uns gesagt, die liebe Alina, bei Instagram bekannt unter Alina Sophie. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch Alina noch. Alina hat nämlich mit 13 Jahren bei der Mädchen-WG mitgemacht. Die lief damals bei Kika. Inzwischen macht Alina aber seit 4 Jahren Instagram Vollzeit und hostet den Podcast Wine Wednesday gemeinsam mit ihrer Freundin Janni. Janni ist ebenfalls Content-Creatorin und war damals auch Teil der Mädchen-WG. Mit Alina starte ich äußerst random in diesem Podcast. Ich erzähle nämlich eine Geschichte über meine Gelnägel, die ich damals 2017 hatte, die äußerst unschön geendet ist. Und ich wette, nach dieser Story habt ihr im besten Fall keinen Bock mehr auf Gelnägel. Wir sprechen über Alinas Werdegang und werden dann aber auch sehr, sehr ernst und emotional. Alina hat nämlich vor ein bisschen über einem Jahr ihren Vater verloren, sehr, sehr plötzlich verloren. Und Alina erzählt mir, wie sie von dem Tod ihres Vaters erfahren hat, wie die Zeit unmittelbar nach dem Verlust ihres Vaters war, wie sie damals getrauert hat, heute noch trauert und wie sie allgemein auf das Thema Tod blickt. Diese Folge ist wirklich wahnsinnig emotional geworden und ich glaube, das Thema Tod ist nicht wirklich ein Thema, auf das wir freiwillig groß Lust haben, weil es sich auf jeden Fall natürlich super unangenehm anfühlt. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns auf eine Art damit auseinandersetzen, weil wir alle früher oder später in irgendeiner Form mit diesem Thema konfrontiert werden. Und ich hoffe, solltet ihr auch schon mal jemanden verloren haben, dass diese Folge euch das Gefühl gibt, mit der Trauer nicht alleine zu sein. Und solltet ihr das Glück haben, so etwas Schlimmes wie Alina noch nicht erlebt haben zu müssen, hoffe ich, dass die Folge uns dabei helfen kann, dass wir so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, okay, was hilft trauernden Menschen gerade oder die gerade so etwas Schlimmes erleben und was können wir dann tun? Wie können wir eine gute Freundin sein? Wie können wir da sein und was können wir machen? Herzlich willkommen, hat uns gesagt, Alina. Aber ich muss eine Geschichte erzählen. Ja. Ganz kurz.
Ja, bitte.
Zu Gelnägeln, weil du überlegst, die Gelnägel zu machen.
Ja, okay? Ich habe nächste Woche schon einen Termin.
Ach so, steht schon.
Ja, gut. Noch sind sie nicht drangetackert. Ich habe jetzt keinen Vertrag.
Soll ich dir mal was erzählen? Okay, also ich war mal nach dem Abi Flugbegleiterin.
Ja.
Und das ist das Ding, du arbeitest ja immer so in diesen Kisten und greifst so ganz viel. Ja. Und normaler Nagellack hat er bei mir nie gehalten.
Ja, also meine Mama ist auch Flugbegleiterin.
Wirklich? Mhm. Aber du bei welcher Airline?
Bei Lufthansa.
Ah, okay, ja. Ich war bei Condor.
Weiß ich. Ich kam vorbereitet.
Hast mein LinkedIn gestalkt oder was?
Nee, ich habe sowas. Ich bin Influencerin. Ich verstehe nicht, warum Influencer LinkedIn haben. Es ist so, ich habe natürlich, ich kann euch
aus der Vergangenheit vielleicht.
Erzählen.
Vielleicht aus der Vergangenheit, wo man da doch mal so studiert hat oder so, oder? Hast du gar nicht studiert?
Nee, ich habe gar nicht.
Gelnägel. Gelnägel. Du hast mal auf Instagram runtergescrollt, das stimmt, da habe ich auch.
Nee, du hast es in der Podcast-Folge gesagt.
Stimmt. Mhm. Okay, ich war Stewardess und auf jeden Fall hatte ich halt dann Gelnägel.
Ja.
Und dann war Silvester, es war der 1.1.2017.
Ja.
Ich lag komplett verkatert im Bett, war alleine zu Hause, damals habe ich noch zu Hause gewohnt, musste mit meinem Hund kurz rausgehen. Die war damals schon sehr alt und blind und ich bin mit ihr kurz raus und dann hat sich mein Daumen und die waren nicht super lang, aber die waren schon recht lang, sagen wir mal so.
Ja? Okay, das ist schon lang, ja?
Schon lang,
ja.
Aber jetzt nicht, ja.
Ja.
Ich habe mich noch wie ich gefühlt, so.
Okay.
Okay. Auf jeden Fall ist dann mein Daumen, hat sich dann, bei der Leine sind doch so Ringe in der Leine.
Ja.
Und dann hat sich mein Daumen in dieser Leine reingehangen. Und dann hat mein Hund damals, die Nora, ganz, ich weiß nicht, hat irgendwie Angst bekommen, die war blind, die war schon ein bisschen verwirrt, komplett so richtig schnurstracks die Richtung geändert und ist richtig krass losgelaufen. Mhm. Und dann, ich habe es nicht gemerkt, es ging alles sehr schnell, habe ich halt einen stechenden Schmerz gespürt, guck so runter und ich so, hä? Ich habe meine Nägel doch nicht rot lackiert, weil es war komplett rot. Da habe ich gecheckt, dass es Blut ist. Es hat mir mein ganzer Nagel samt, also ein Gelnagel samt echtem Nagel, mit Nagelwurzel oder wie man es nennt, von hier, Nagelbett,
glaube ich,
rausgerissen.
Oder? Ja.
Dann habe ich das erst realisiert, was gerade gecheckt ist. Mir wurde richtig schwindelig. Ich habe mich dann, habe ich mich unter die, das war unter so eine Unterführung, musste ich mich hinsetzen, weil ich gar nicht klar kam. Ich so, Alter, was zur Hölle ist gerade passiert? Dann bin ich nach Hause gegangen. Dann hat mich mein damaliger Ex, weil der war bei mir zu Hause, mich ins Krankenhaus gefahren. Dann war mein Vater, weil der ist Arzt, meinte so, hey Janne, such den Nagel, weil die nähen den vielleicht wieder ran.
Was? Ich so, das geht?
Ja, dann,
ich dachte, das macht man nur, wenn der Finger hart ist.
Dann bin ich so, musste ich erstmal wieder zu diesem Unfallort gehen, meinen Nagel suchen. Ja, bin ich mit meinem Nagel dann ins Krankenhaus gefahren. Nee, ich habe ihn nicht mal gefunden, stimmt, ich habe ihn nicht gefunden. Und dann haben die mir so 5 Spritzen in meinen Daumen gemacht, weil die eiskalt, was wollten die denn da machen? Oder habe ich meinen Nagel mitgenommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, die wollten da irgendwas nähen. Ich glaube, die wollten mir den eiskalt wieder dran machen. Ich habe aber alles noch gespürt, obwohl ich 5 Spritzen bekommen habe. Ich habe alles noch gespürt und habe gesagt, nee Leute, könnt ihr nicht machen. Es geht nicht, weil ich spüre alles. Da kann mir niemand rumnähen. Ja. Und es war krank. Mein Nagel rausgerissen. Und seitdem sage ich, Leute, macht euch keine Gelnägel.
Hallo, Entschuldigung, ich würde den Termin nächste Woche gerne wieder canceln. Neonail.
Ach, ich weiß nicht. Es sieht halt automatisch immer aufgeräumt aus, ne? Aber alles, also es spricht auch ultra viel einfach dagegen. Ähnliche Geschichte von einer Freundin, die hat ewig Gelnägel drauf gemacht und hat die dann irgendwann mal abgemacht und dann war einfach ihr Nagel verschimmelt unten drunter.
Ah.
Der war einfach grün.
Yeah.
Und dann ist sie zur Polizei und hat Anzeige erstattet gegen das Nagelstudio.
Oh,
stell mal vor, du bist so ein Polizist und da kommt so ein Girl rein. Sie ist wirklich so ein girly girl, ne? Und dann kommt sie so rein und sagt, ich will Anzeige erstatten. Mein Nagel schimmelt.
Schädigung, oh mein Gott. Aber echt schlimm.
Ja.
Warum, aber wie stehst du so zu Neonail? Weil das ist Neonail. Aber es ist jetzt sehr hässlich. Jetzt, weil ich halt keine Zeit hatte. Aber ansonsten finde ich es eigentlich echt ganz gut.
Hält es bei dir gut?
Ja.
Ja, okay.
Zwei Wochen
vielleicht
so.
Muss ich da nochmal drüber nachdenken.
Okay, weg von Nägeln hin zu wichtigen Dingen.
Ja.
Ja. Wir fangen ja hier mit der Kühlschrankkategorie an. What's in your fridge? Du hast mir einen Kühlschrank geschickt. Ich mache deinen Kühlschrank einmal hier auf. Ich
darf
öffne die Tür.
Kurz was dazu
ja,
sagen.
Bitte.
Ich habe die Nachricht bekommen. Bitte schicke ein Bild von deinem Kühlschrank.
Mhm.
Und es hat sich kurz so angefühlt, als würde mich jetzt jemand nach Nudes fragen. Es war so intim.
Voll.
Es war so intim. Ich
Voll.
War so, scheiße,
ja, ja.
Was mache ich jetzt? Putze ich den nochmal? Räume ich den nochmal auf? Sortiere ich den
total.
Ich habe dir ein ganz ehrliches Bild geschickt.
Hast du wirklich?
Ja.
Aber der ist doch jetzt nicht schlimm.
Ja, okay. Aber verstehst du, dass das irgendwie intim ist?
Es ist ultra intim. Ich frage mich auch manchmal, ob es ein bisschen übergriffig ist, die Kategorie. Also ob ich da irgendwie ein bisschen...
Schon, aber das finde ich super.
Schon übergriffig,
ja,
ne?
Ja,
weil das ist
aber
ja,
das finde
so,
ich gut.
Es ist ja auch so ein Kühlschrank, den würdest du jetzt, angenommen, du bist bei jemandem zu Besuch,
ja,
den würdest du jetzt nur bei einer Person öffnen, die du schon sehr gut kennst zum Beispiel auch, oder? Man
ja.
würde ja nicht random ja. einfach irgendwie in den Kühlschrank gehen. Weil
Nein.
das ist schon so ein Bereich, das ist so... Ey, das ist wirklich intim.
Ja.
Aber trotzdem finde ich es halt voll spannend, dann zu sehen, weil ich persönlich finde es auch mal ultra spannend, so zu gucken, was Leute so einkaufen, so auf dem Einkaufsband, weißt du, wenn du so
ja,
die Menschen
voll.
Auf einer Kasse vor dir anguckst
ja.
und dann so den, dann siehst du ja dann so den Mensch und so einen Typmensch und ja. siehst du, was der einkauft, ah krass, okay. Dann kannst du ja so deine Geschichte malen und so. Und das kannst du bei so einem Kühlschrank auch. Und deshalb, ich
ja.
persönlich lieb's, aber ich verstehe auch, ich glaube ehrlicherweise, wenn mich, ich habe hier meinen Kühlschrank auch noch nie gezeigt. Ich habe den noch nie
ha.
Gezeigt.
So.
Und ja, und deshalb, ich denke immer so, nee, einen Scheiß zeige ich hier meinen Kühlschrank. Nein, Spaß. Aber ich verstehe, dass es halt voll eine private Sache ist.
Ja, aber ich lieb's. Also wir würden ja. direkt mal aus seiner Komfortzone gelockt.
Schon, oder?
Und welche Geschichte, du sagst gerade am Kassenband, dann spinnst du dir so eine Geschichte zusammen. Welche Geschichte hast du dir jetzt bei meinem Kühlschrank da zusammengesponnen?
Ehrlicherweise nicht so eine wirkliche Geschichte, aber ich habe Fragen. Also
ja,
ich habe natürlich Fragen, weil da ist Duster Pizza.
Ja.
Und noch irgend so einen Takeout-Dings da?
Ja, von meinem Lieblingsasiaten.
Okay, mhm. weil da wäre jetzt einfach so meine Frage gewesen natürlich. Bist du eher so ein Typ, so bestellst du eher, kochst du selber? Weißt du, ich glaube, so ein Kühlschrank, der verrät einfach viel über uns. Und das sind immer so Fragen, die ich dann einfach
ja.
habe.
Ja, sowohl als auch. Das waren tatsächlich lustigerweise immer Reste, die ich im Restaurant nicht geschafft habe und mitgenommen habe.
Okay.
So eine Kandidatin bin ich, weil ich meist so viel quassel beim Essen, dass ich dann irgendwann vor so einem halb... vollen Teller noch sitze und denke so, ach fuck, passt nicht mehr. Genau, und dann nehme ich es mit nach Hause und dann vergammelt es meist im Kühlschrank, weil
okay. also
ich super viel unterwegs bin.
Ja.
Ist immer, glaube ich, so fürs Gewissen, so, ah, ich nehme es noch mit.
Ja,
ne?
Nicht verschwendet.
Weil ich finde wirklich, wenn ich eins hasse, dann Lebensmittel wegschmeißen. Ich finde das wirklich ganz, ganz kacke. Ne? Ganz kacke.
Ja.
Und deswegen, ja, da hast du mich jetzt, da habt ihr mich in der Woche erwischt, wo ich tatsächlich viel essen war und viel mitgenommen habe. Sonst koche ich aber auch sehr, sehr gern.
Okay.
Ja.
Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Du hast Alkohol im Angebot. Auch mit so einem Schleifchen
nicht,
drum.
Nicht zu knapp.
Nicht zu knapp.
Nicht zu knapp. Und soll ich dir ein ganz bodenloses Geheimnis verraten?
Bitte.
Ich habe parallel dazu noch einen Weinkühlschrank.
Wirklich?
Und das ist jetzt nur das, was nicht mehr in den Weinkühlschrank
Oha.
Gepasst hat.
Okay.
Vielleicht schicke ich dir davon auch noch ein Bild.
Aber ist es sowas, was du einfach da hast, falls Leute was möchten? Oder bist du schon auch so, so genießt du mal so ein Glas Weinchen?
Mache ich selten irgendwie allein zu Hause auf? Dass ich jetzt wirklich sage, auch heute habe ich Bock auf ein Glas Rotwein, mache ich wirklich ganz, ganz, ganz selten. Ich bekomme auch, muss ich sagen, ich habe ja auch einen Podcast und der heißt ja Wine Wednesday. Und deswegen, glaube ich, assoziieren sehr viele Menschen einfach immer Alkohol und vor allem Wein mit mir, was per se jetzt nichts Schlechtes ist. Aber so bekommt man dann hier eine Flasche und da eine Flasche und dann bin ich irgendwie in der Heimat und dann kommt die Oma und sagt, hier, Line, ne, da hast du eine Flasche Prosecco und so fühlt sich das dann halt.
Okay.
Ja.
Und das mit der Schleife ist aber irgendwie auch so, war das ein Geschenk?
Dann das war tatsächlich ein Geschenk.
Ja.
Und ich weiß auch noch, das war, glaube ich, auf Tour mit unserem Podcast. Wir waren vor ein paar Monaten waren wir auf Podcast-Tour.
Ach, cool.
Im Frühjahr. Ja,
nice.
Februar, März. Und davon war das noch ein Fläschchen, die eine Followerin, eine Hörerin uns
sweet.
In die Hand gedrückt hat. Ganz süß.
Aber ja, macht natürlich Sinn bei Wine Wednesday.
Ne?
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 Das ist ein schlaues Geschenk.
Oder?
Du hast gerade schon von deiner Heimat gesprochen.
Ja.
Ich habe deinen Kühlschrank auch Carlotta gezeigt. Und ihr ist aufgefallen, diese grüne Soße.
Ja.
Das ist es ein hessisches Ding? Kommst
das
du aus
ist
Hessen?
Ein hessisches Ding, ja.
Und du bist,
ich
kommst du aus
bin
Hessen?
Der Hessekopf. Okay. Ursprünglich, ja.
Wo kommst du daher?
Aus Gießen. Das ist so eine Dreiviertelstunde nördlich von Frankfurt.
Ja.
Kennt keinen
Doch, ich habe das schon gehört.
Ja,
ist weil es in der Nähe von Marburg auch kann sein?
Ja. Siehst du? Marburg ist die schönere Stadt von beiden, aber es sind beides so Studentenstädte.
Ja.
Genau, deswegen kennen einige Gießen. Und da habe ich, bis ich 18 war, auch gewohnt. Und da wohnt auch meine Family immer noch. Also meine Oma und meine Mama. Mein Bruder wohnt in Berlin. Und ich bin nach dem Abi, vor 9 Jahren, bin ich dann nach München gezogen.
Um was zu machen?
Tja. Also ich hatte so, das war eine ganz random Story. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zum Abi habe ich gekellnert. Und in Frankfurt gab es ja früher die IAA, die Automesse. Die ist ja mittlerweile hier in München. Und habe gekellnert und ganz viele von meinen Kellnerkolleginnen haben bei so einem Gewinnspiel mitgemacht. Weil damals war Elias Mbarek das Gesicht für Jeep, die Automarke Jeep. Und man konnte ein Bild, damals noch auf Facebook, von sich und einem Jeep posten und im Zuge der IAA ein Treffen mit Elias Mbarek gewinnen. Und alle meine Kellnerkolleginnen haben da irgendwie mitgemacht und bla bla bla. Und dann, kurz vor Einsendeschluss, bin ich noch abends mit unserem Hund gegangen. Es war eine bisschen schönere Story als deine Nagelgeschichte. Und da parkte gegenüber bei unseren Nachbarn ein Jeep vor der Haustür. Die hatten Besuch und die sind irgendwie in Jeep gefahren. Habe ich gesagt, okay, it's a sign. Ich bin auch immer so ein Sign-Mensch, weißt du? Ich dachte, okay, ich muss das jetzt machen. Und dann habe ich meinen Bruder, der war damals so ein kleiner, moppeliger Elfjähriger oder sowas oder noch jünger, den habe ich in so einem Leopardenkostüm gesteckt und habe ihn dann so vor diesen Jeep gestellt und mich noch mit so einer Spiegelreflex davor und habe so posiert und habe das dann, und du siehst so diesen 10-jährigen Ben, der so super genervt in so einem Leopardenkostüm da steht, da habe ich so drunter geschrieben, so, ich habe schon viel mit meinem Jeep erlebt, so wie damals auf Safari. So. Ah. Und habe das dann eingeschickt und war dann feiern, ultra verkatert auch am nächsten Tag gewesen und bekomme dann so eine Nachricht, Elias Mbarek, also du, dass ich dieses Treffen gewonnen habe mit ihm.
Ach krass.
Und das war zu Fuck You Goethe 2 Zeiten und dann haben wir uns sehr, sehr gut verstanden irgendwie und dann hat er gefragt, was willst du denn jetzt nach dem Abi machen? Und ich war so, mal sehen.
Was war das für ein Treffen? Also, was habt ihr gemacht?
So ein Meet and Greet einfach. Also wir waren in der Villa Kennedy, hieß das in Frankfurt. Ich glaube, das ist so ein Hotel. I don't know. Und da haben wir so gechillt. Da gab es so ein paar Häppchen, ein bisschen Fotos gemacht. Und dann sind wir zusammen zu IAA gefahren.
Was habt ihr so besprochen?
Ein bisschen gequatscht. Alles mögliche. Es war super, super easy.
Okay.
Also ich stand auch jetzt nicht vor, ich habe geweint und kein Wort rausbekommen. Ich bin schon ein sehr extrovertierter Mensch. Wir haben uns einfach cool unterhalten. Er hat gefragt, wie ich Fuck You Goethe 2 finde, was ich jetzt so nach dem Abi machen will. Wir haben uns ganz lang unterhalten und hat er irgendwann gesagt, gib mir mal deine E-Mail-Adresse. Und weil ich gesagt habe, dass ich den Medienbereich so super, super spannend finde, weil ich ja mit 13 selber mal vor der Kamera stand als Kind für Kika.
Ja.
Und seitdem hat mich irgendwie dieser Bereich immer interessiert. Gar nicht mehr nur davor, sondern auch so hinter der Kamera. Und dann hat er gesagt, ich soll ihm die E-Mail-Adresse geben. Und dann hatte ich 2 Wochen später eine Mail von Konstantin Film, die gesagt haben, Elias Mbarek hat uns ihre E-Mail-Adresse weitergegeben.
Hey, wie korrekt.
Ob ich mal Lust? Super korrekt. Also krass. Wirklich, rechne ich. Ich habe danach auch noch mit ihm gedreht und sowas. Mhm. Und ich rechne ihm bis heute sehr, sehr hoch an, dass er das gemacht hat, weil das hätte er definitiv nicht mehr machen müssen. Und so kam das dann mit der Ausbildung, die ich bei Konstantin Film gemacht habe.
Ja, schau, hättest doch einen LinkedIn-Eintrag schon machen können.
So, also, damals, als ich meinen Bruder ins Leopardenkostüm genau, also das war jetzt eine sehr lange Geschichte. Ich habe jetzt sehr weit ausgeholt, aber bitte, so kam ich auf jeden Fall nach München.
Okay.
Habe erst noch dann die Ausbildung, die ich dann da angefangen habe. Also ich war jetzt nicht, wurde mir nicht alles in den Arsch gebuttert. Ne? Ich hatte noch ein offizielles Bewerbungsgespräch bei Konstantin, so ist jetzt nicht. Und diese Ausbildung, die ich dann gemacht habe nach dem Abi, die fing erst ein Dreivierteljahr später an. Ich bin dann aber schon mal nach München gezogen und habe bei der Tochterfirma von Konstantin Film gearbeitet. Die machen so Trash-TV-Formate. Habe da schon mal so ein bisschen so ein Praktikum gemacht, ein bisschen so Film- und Fernsehluft geschnuppert und habe dann die Ausbildung bei Konstantin angefangen.
Als?
Kauffrau für audiovisuelle Medien.
Okay.
Und dann habe ich noch ein Jahr fest bei Konstantin gearbeitet und dann hat sich Instagram so doll verselbstständigt, dass ich irgendwann keine Filmprojekte mehr angenommen habe und gesagt habe, okay, ich sag das jetzt, lehne so lange die Anfragen ab, weil am Anfang ist das so super Mundpropaganda, du musst halt am Set einen guten Job machen und du, weil am Set bist du ja freiberuflich.
Ich wollte gerade fragen, ach, du bist ja gar nicht angestellt gewesen.
Nee, ich hatte dann mit Konstantin so einen kleinen Deal ausgehandelt, dass ich bei Konstantin kündige, aber erstmal auf die Konstantin-Projekte als Freiberuflerin mitgehe.
Ah, okay. Mhm.
Genau.
So. Und was hast du dann gemacht am Set genau?
Alles. Okay. Also wirklich, ich habe oft den Fuhrpark geleitet, ne? Aber auch so die Dispos überarbeitet. Wann muss welcher Schauspieler wo sein? Wo wird der abgeholt? Okay. Wann muss der in die Maske? Wann muss der ins Kostüm? Und so ein Zeug. Ne? Also ich habe schon alles am Set gemacht.
Voll cool, aber auch.
Das war super spannend und man weiß ja nie, wo das mit Instagram hingeht. Ja. Aber im Zweifelsfall könnte ich mir das immer wieder vorstellen, auch wieder da in die Richtung zu gehen. muss nicht. Mhm. Ich bin froh, so wie es gerade ist, aber es ist immer wichtig, glaube ich, noch was in der Hinterhand zu haben, wo man sagt, okay, das wäre mein Netz, dass wenn es mal nicht mehr sein sollte mit Social Media, dass ich halt nicht so tief falle. Mhm. Genau, aber dann habe ich angefangen, diese Filmprojekte irgendwann abzulehnen und dachte ich, okay, krass, Alina, wenn du jetzt anfängst abzulehnen, wo du gerade startest und dir gerade versuchst, einen Namen zu machen, dann frag dich halt in einem halben Jahr keinen Arsch mehr. Habe ich abgelehnt und abgelehnt und abgelehnt und dann kam auch keine Anfrage mehr. Und dann dachte ich so, dann ist es jetzt so. Und das war
Insta
vor
all in.
4 Jahren, Insta all in.
Okay, und jetzt seit 4 Jahren machst du Vollzeit Insta?
Ja, und Podcast.
Und genau.
Genau.
Stimmt, auch schon seit 4 Jahren.
Ja,
ne?
Den haben wir jetzt auch 3,5 Jahre schon. Krass. Also den haben wir auch, ich vergesse das auch immer, wie lang das ist, weil das war eigentlich immer so Instagram first und dann war der Podcast so ein super Add-on irgendwie und mittlerweile denke ich so, ah, warte mal, krass, wir gehen nächstes Jahr auf unsere zweite Tour, wir bezahlen uns, wir haben eine GmbH gegründet mit dem Podcast, wir bezahlen uns monatlich ein Gehalt aus, dann bin ich so, ah ja, warte, das ist gar nicht mehr nur so ein Hobby, was wir einfach mal gestartet haben, sondern das ist tatsächlich auch so mein zweites Standbein.
Voll. Aber habt ihr das damals, wie du gesagt hast, so als Hobby einfach gestartet, einfach mal so, weil ihr Bock habt, irgendwie so zu labern? Oder?
Ja, das kam so während Corona. Da ist ja wirklich jeder Arsch auf Instagram live gegangen. Also es war ja einfach so ein Ding. Und du kannst ja auch zu zweit live gehen. Ja. Oder vielleicht sogar mit mehr Leuten, das weiß ich jetzt nicht genau. Und dann saß ich bei mir zu Hause auf der Couch und habe ein Weinchen getrunken und sie bei sich. Und dann sind wir zusammen live gegangen, weil wir ja zusammen damals in dieser Kinderserie waren. Und dann konnte man so ein bisschen kommentieren und uns Fragen stellen. Und es war halt irgendwie lustig, ne? Weil uns einfach allen fucking langweilig war, machen wir uns nichts vor. Und dann ist das immer auf einen Mittwoch gefallen, dass wir irgendwie live gehen.
Ah, okay.
Und wir dabei auch ein Weinchen getrunken haben. Dann haben wir das irgendwann Wine Wednesday genannt. Und dann hat Janni irgendwann zu mir gesagt, hey, lass da doch mal einen Podcast draus machen.
Yeah.
Und ich war so, naja, weiß ich jetzt nicht. Bis dato hatte ich irgendwie gar nicht so groß Podcast gehört und dann haben wir das probiert und hatten mal so 4 Pilotfolgen irgendwie mal so aufgenommen, haben gesagt, wir laden die jetzt einfach mal hoch, so alle 2 Wochen und schauen mal. Und die 4 Folgen haben gleich so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, wir müssen da jetzt dranbleiben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen key, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die einen Podcast gestartet haben und dann das aber nach einer Zeit wieder eingestampft haben. Und genauso wie mit Instagram oder auch eben dem Podcast, das ist halt alles kein Sprint, sondern Marathon. So, du musst da wirklich einen langen Atem haben.
Ja.
Ah, du schnaust, du scheinst das zu kennen.
Ich wollte gerade fragen, wie lange hat es bei euch so gedauert, bis das so, ja, bis ihr auch quasi euch dann so, oder wo du auch gemerkt hast, alles könnte sich auch finanziell so wirklich lohnen?
Mit dem
so?
Podcast? Fairerweise gar nicht so lange, aber das ist natürlich auch jetzt aus einer sehr privilegierten Position heraus gesagt, weil wir natürlich schon mit einer Followerschaft reingekommen sind. Also wir haben jetzt nicht from scratch irgendwie versucht, da HörerInnen ranzuziehen, sondern wir haben halt sofort unsere Community ein bisschen damit rübernehmen können.
Ja.
Genau, deswegen, das ging schon innerhalb von einem Jahr ziemlich gut dann.
Ja. Aber weißt du, was ich auch bei euch voll schön finde, wenn ihr da, weil wann warst du in dieser, darf man den Namen sagen von dieser
Sendung? Mädchen-WG.
Genau. Ist ja schon länger her.
Darf man den Namen sagen?
Ja, weil du nur so, weil du
Beetlejuice,
weil du Kika-Sendung
sagst.
Bei der Mädchen-WG, da warst du 13 oder was?
Ja, da war ich 13, das war 2010.
Aber voll schön, dass ihr so lange so Kontakt habt und das, also dass ihr noch so close seid.
Total, also fairerweise nach der Mädchen-WG, wir waren da alle 12, 13, da gab es noch kein Social Media, haben sich natürlich, wir waren die eine in Hamburg, die andere irgendwie im tiefsten Frankenland, so ich in Hessen. Also es hat sich irgendwie alles, und du konntest damals dann nicht so den Kontakt halten, wie du es jetzt kannst.
Ja.
Aber wir standen dann nochmal 2021 zu fünft dann alle, also wir waren jetzt zu fünft in dem Format vor der Kamera und seitdem sind wir irgendwie so ganz, ganz close wieder. Ach, und das ist so krass, weil die eine ist Ärztin, die andere ist Mama, ja, dann gibt es da Janni und mich. Und es ist so, also es hat sich alles so komplett in unterschiedliche Richtungen entwickelt, aber wir versuchen es mindestens einmal im Jahr, dass wir uns sehen.
Und wie kam das damals mit dieser Mädchen-WG?
Ich war damals bei so einer Kinderagentur, so Schauspiel, Model, sonst was. Und ich war immer voll genervt, weil mein Bruder hat immer die ganzen Jobs bekommen, weil Jungs einfach deutlich rarer waren als Mädels. Jedes zweite Mädel wollte ja in so eine Agentur und er war halt so ein junger, cuter, blonder Boy und alle wollten, er hat immer so diese ganzen Jobanfragen bekommen und dann hieß es irgendwann, dass es ein neues Format auf Kika geben soll und also von hat die Agentin erzählt und ob ich mich da bewerben will. Und meine Eltern waren so, einen Scheiß tust du. Das ist ja Big Brother für Kinder, haben sie gesagt. Ich war so, dann war ich total pissed. Und dann hat die Agentin auch erklärt, dass das ein Kika-Format ist, öffentlich-rechtlich. Da sind keine fest installierten Kameras. Keiner will uns beim Duschen sehen. Mhm. Es geht nicht darum, dass wir uns da vor der Kamera fetzen oder irgendwelche Challenges machen und jemand rausfliegt, sondern, wie haben sie damals gesagt, am Ende sollen alle fünf da als Heldinnen rausgehen. Und dann waren meine Eltern so, ja komm, nerv nicht, mach einfach. Und dann war so, Casting Runde 1, Casting Runde 2, Casting Runde 3. Und dann ja, war ich da drin. So kam das.
Cool. Aber ja, auch crazy, dass dein Bruder, dass ihr beide so eine Agentur wart. Mhm. War das irgendwie von euch beiden so ein Traum? Oder kam das von deinen Eltern? Oder wie kam das, dass ihr da auch so...
Nee, also mein Papa hat das, glaube ich, eh alles gar nicht interessiert. Aber, und meine Mama war jetzt auch nicht diese Eiskunstläuferin-Mama, weißt du, so die dahinter war und so gesagt hat, jetzt mach mal. Ja. Aber ich war schon immer, glaube ich, sehr kameraaffin und hatte da Bock drauf. Meine Mama hat früher in ihren 20ern auch so ein bisschen gemodelt und deswegen hatte ich da Lust drauf. Und warum Ben das dann gemacht hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil er alles machen wollte, was ich auch gemacht habe. Genau. Aber es war jetzt nicht so, dass meine Eltern da irgendwie so das pushy waren.
Ja, gesagt haben, jetzt meine Kinder müssen Stars werden.
Das, was ich niemals geschafft habe.
So ihr Leben durch die Kinder
ausleben. Wie diese Beauty-Pageants in Amerika. Ja. Furchtbar. Nein. So war das zum Glück nicht.
Und macht dein Bruder jetzt noch irgendwie sowas in die Richtung? Oder was
gar nicht. Gar nicht. Der hat gerade sein duales Studium abgeschlossen. Mhm. Lebt in Berlin, arbeitet jetzt bei der Telekom, will noch sein Master machen. Also der ist da... ganz weit von entfernt.
Okay, sehr schön. Wir müssen einen ziemlich dollen Sprung machen.
Ja.
Cut, auch von, ist ja hier alles locker lustig, aber wir haben so ein bisschen über deine Familie schon gesprochen.
Ja.
Weil du ja, und das ist ja bekannt, ne, auf Instagram hast du ja auch schon öfter, glaube ich, drüber gesprochen, dass du einen ziemlich schlimmen Schicksalsschlag, ist echt so ein kranker Cut.
Ja, ne? Das ist voll strange. So von abgebrochenen Nägeln und sowas. Aber das finde ich schon sehr gut. Für die, die es nicht wissen, es geht jetzt wahrscheinlich um den Tod meines Papas. Und das, was wir gerade machen, repräsentiert aber auch Trauer so gut. Weil das so oft ein Hin- und Herspringen ist von Alltag und lustig und schöne Situation und plötzlich kriegst du eine Klatsche und dann so, ah, warte mal.
Ja.
Deswegen mit diesen Hardcuts kenne ich mich sehr gut aus.
Ja. Aber das ist auch so dieses Random, was ich vorhin zu dir gesagt habe, weil manchmal, weil ich da ernsthaft manchmal, also ich liebe so diesen Podcast und ich liebe das, was ich tue und auch dieses journalistische Arbeiten, was ich mache, aber ich finde es schon krass, dieses, was ich vorhin zu dir auch gesagt habe, eigentlich sind wir fremde Menschen. Mhm. Und dass ich dich auf so ungefähr so die intimste und persönlichste Sache anspreche, was man ja im echten Leben jetzt nicht machen würde. Also wenn ich dich jetzt so kennenlernen würde, würde ich ja auch nicht sofort mit so irgendwie so einem krassen Thema so mit der Tür ins Haus fallen, so ungefähr. Und das ist irgendwie, zum einen finde ich total schön, wenn man irgendwie so das irgendwie hinkriegt, dass man so zwei fremde Menschen so über sowas sprechen kann. Aber zum anderen finde ich es auch super random. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Weil ich mich ja auf eine Art so krass in das Leben von einem fremden Menschen so einmische auf eine Art, so, weißt du?
Und das hatte ich ja gerade eben auch schon zu dir gesagt, dass ich, für mich fühlt es sich halt oft nicht so an, weil sich täglich Tausende von Menschen in mein Leben einmischen und ich bin einfach mittlerweile daran gewöhnt, dass Leute das kommentieren und
es ist unnatürlich.
Es ist super unnatürlich. Aber ich merke auch, wie das bei mir dann so übergeht in dieses, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich dieser Community Rechenschaft schuldig bin. Mhm. Also das war wirklich nach Papas Tod und das war letztes Jahr, also ist jetzt ein Jahr und zwei Monate knapp her. Das war das erste Mal, dass ich vier Wochen einfach so weg war, also wirklich nichts gepostet habe und gar nichts. Und dann habe ich mir auch super lang darüber Gedanken gemacht, so, du musst ja irgendwann wieder, als Selbstständiger hast du ja keine andere Wahl. Ja. Ich muss ja irgendwann da wieder stehen vor einer Kamera. Ja. Wie gehe ich das Ganze jetzt an? Wegschweigen kann ich das nicht, das würde sich nicht richtig anfühlen. Und dann denkst du aber auch, ach scheiße, irgendwie muss ich jetzt irgendwas liefern, was totaler Quatsch ist. Es interessiert wahrscheinlich kein Schwein. Ich bin auch nur eine Nummer. Es gibt Influencer wie Sand am Meer. Ich finde das immer geil, wenn dann so Influencer posten so, oh sorry, dass ich mich heute den ganzen Tag noch nicht gemeldet habe. Wo ich so denke, Mausi, das hat glaube ich niemanden interessiert. Also genau, aber das war dann schon so, krass, wie steige ich jetzt wieder ein nach so einem Cut.
Und ich glaube, bei vier Wochen merkt man das dann vielleicht schon, oder? Also hast du das gemerkt, dass sie dann irgendwie Follower geschrieben haben oder so?
Jein. Mhm. Also ich muss ehrlicherweise gestehen, diese Zeit, die unmittelbar nach Papas Tod, die ist alles so ein bisschen wie so ein bisschen verhaced. Mhm. Ich glaube, vielleicht ist das einfach ein Mechanismus, der deinen Körper irgendwie automatisch, dass er das so ein bisschen blurrt. Mhm. Genau, deswegen kann ich dir das jetzt gar nicht mehr sagen, was da an Resonanz so reinkam.
Aber darf ich dich mal dann jetzt quasi fragen, wie so diese Zeit, also mit dem Tod war quasi, als dein Vater verstorben ist. wie hast du das, also wie war so die Zeit? Hast du das irgendwie, wurde es dir, hat dir das deine Mutter, weil zu dem Zeitpunkt warst du ja dann in München.
Als ich rausgefunden habe, dass Papa tot ist, stand ich am Nürnberger Hauptbahnhof.
Ach krass.
Alleine.
Und hat dir seine Mutter dann angerufen oder wie?
Ja. Es war Montagmorgen und unser Podcaststudio ist in Nürnberg und ich bin gerade mit der Bahn nach Nürnberg gefahren und also ich kann jetzt nicht mehr an den Nürnberger Hauptbahnhof, deswegen habe ich mir auch ein Auto geholt, weil es war einfach ein Ort, wo ich nicht mehr sein konnte. Aber ich bin von München mit dem Zug nach Nürnberg gefahren, wollte dann in die U-Bahn steigen, um zum Podcaststudio zu fahren. Und als ich auf die U-Bahn gewartet habe, kam der Anruf von meiner Mama. Ja. Und
wie hat sie dir das gesagt?
Also es war auch ein Tod, auf den man sich nicht vorbereiten konnte. Ja. Wobei ich an dieser Stelle sagen muss, egal ob man sich, glaube ich, auf so einen Tod vorbereiten kann oder nicht, es ist immer Kacke. Aber so hat es uns nochmal... Auf der einen Seite möchtest du ja deinen liebsten Menschen nicht leiden sehen. Also ich sag mal, wenn das jetzt irgendwie mit einer schweren Krankheit einhergeht, die sich über Jahre zieht, was bei meinem Papa nicht der Fall war, dann ist das furchtbar, vor allem auch für den Menschen, der verstirbt, weil man so langsam stirbt. Auf der anderen Seite hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um Abschied zu nehmen und auch ganz rational gesagt, Vorbereitungen zu treffen. Ja. Das konnten wir alles nicht machen. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wie kam man denn da hin? Ach so, die Zeit danach?
Ja, oder also quasi der Anruf deiner Mutter, war das auch das erste Mal, dass du quasi davon gehört hast? Oder wusstest du schon so grob, dass da irgendwas ist?
Nein.
Oder war alles gut und Anruf?
Ich wusste das nicht. Also deswegen sage ich, das war kein Tod, auf den man sich vorbereiten konnte.
Auch nicht mal kurz vorher oder nichts?
Nein,
okay.
Gar nicht. Das war wirklich aus der Kalten. So. Und dann stehst du da am Nürnberger Hauptbahnhof.
Alter.
Und ich dachte, das muss ein Fehler sein.
Ja.
Ich dachte, die ruft mich gar nicht an und sagt, warte, stopp. So, ne, der ist wieder da.
Ja.
So, weißt du, du hast so ganz irrationale Gedanken. Du denkst so, nee, warte mal, das kann ja jetzt nicht sein. Das ist ja mein Papa, bis dato gesunder Mensch und so, ne? Ja, und dann ist das alles so, wie gesagt, das ist alles so verhext. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ich wusste, ich steige jetzt nicht in diese U-Bahn zum Podcast-Studio zu fahren. Also habe ich erstmal Janni angerufen und habe gesagt, ich komme jetzt nicht ins Studio. Und hat sie gefragt, warum? Und dann musste ich sofort aussprechen, weil mein Papa tot ist. Und ich stand da unten am Gleis und es war laut und sie dachte auch, sie hat sich verhört. Und dann musste ich es nochmal aussprechen. Und dann weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht so richtig, ich bin dann noch hoch zu den Bahngleisen wieder, weil ich dachte, ich muss jetzt erstmal irgendwie nach München kommen wieder. Und da weiß ich nicht, ich dachte, ich hätte so normal geweint. Ne, wie man so halt mal weint, was man halt so kennt, wenn man heulend durch den Hauptbahnhof läuft. Aber anscheinend hat man gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt. Und ich sehe plötzlich, wie von der einen Seite Bahnmitarbeiter auf mich zulaufen und auf der anderen Seite Polizisten. Weil sie halt gesehen haben, da steht eine Frau am Hauptbahnhof und ist halt hysterisch und weint. Und in dem Moment hat mich dann einfach eine Person in den Arm genommen. Und ich bin ihr bis heute so dankbar. Sorry, cry baby. Ich bin ihr bis heute so dankbar dafür, weil sie kannte mich logischerweise nicht und ich sie nicht. Sie war zu dem Zeitpunkt 19, also auch noch ganz, ganz jung. Aber sie hat intuitiv so richtig reagiert. Und sie meinte, was ist los? Und dann habe ich gesagt, mein Papa ist gerade gestorben. Und dann meinte sie, weil wir beide am Bahngleis standen, wo jetzt der Zug nach München kommen soll. Und dann meinte sie, fährst du jetzt nach München? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann meinte sie, dann fahren wir jetzt zusammen. Und das hat mir in dem Moment so viel, das hat mir in dem Moment einfach so viel bedeutet bei mir. Fremder Mensch. Und dann waren wir in der Bahn und sie hat mir einfach, ich saß dann in dieser Bahn und ich habe immer nur gesehen, so noch 49 Minuten bis nach München, noch 48 Minuten bis nach München. Und ich dachte so, fuck, ich muss doch irgendwas machen. Mein Papa ist gerade gestorben. Mein Papa hat einen Zwillingsbruder versucht, seinen Zwillingsbruder zu erreichen, mit meinem Bruder telefoniert. So, ich war so, du bist so gefangen in diesem Zug und du kannst nichts tun. Egal, ob ich jetzt im Zug sitze oder sonst wo, du kannst so oder so nichts tun, weil das ist einfach eine abgeschlossene Sache. Du kannst niemanden mehr zurückholen, obviously. Aber du willst so, du hast so einen Tatendrang. Du denkst so, hey, ich kann doch jetzt nicht einfach hier sitzen. Und die Maus war wirklich, wir haben uns auch nochmal auf einen Kaffee getroffen. Und ich habe ja auch an Papas Todestag vor ein paar Wochen habe ich ihr geschrieben. Und ich so, heute um die Zeit hast du was wirklich ganz, ganz Tolles für mich gemacht. Und das werde ich dir nie vergessen.
Krass.
Genau. Und dann hatte mein Freund mich vom Hauptbahnhof, den hatte ich angerufen, der ist da irgendwie nur so mit Flipflops, es stand ja schon am Hauptbahnhof, hat ewig auf mich gewartet und dann zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Auto, wir haben dann von seinen Eltern das Auto genommen und sind dann nach Gießen gefahren und es war irgendwie alles total absurd und das ist es auch heute manchmal noch. Weil du denkst dann, manchmal denkst du so, mein Papa?
Ja.
Hä?
Ja.
Also du, man, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man fühlt sich ja oft so unantastbar. Mhm.
Man denkt, es passiert zu anderen.
Genau. Ja. Schicksalsschläge passieren immer nur jemand anderem. Ja. Und ich habe die letzten 3 Jahre gelernt, vor 4 Jahren ist meine Freundin gestorben, eine Freundin von mir, eine meiner ersten Freundinnen in München. Vor 3 Jahren mein Opa und jetzt vor einem Jahr und unser Familienhund, was auch immer so ein Ding ist irgendwie, was auch weh tut tatsächlich. Und dann letztes Jahr mein Papa. Und das waren jetzt irgendwie so 3 Jahre hintereinander, wo ich gemerkt habe, ah fuck, das Leben ist nicht endlich und wir sind auch nicht unantastbar. So vorher bin ich relativ behütet aufgewachsen und hatte irgendwie immer... Ich war immer fleißig, aber muss auch fairerweise sagen, ich hatte schon auch viel Glück im Leben, sei es so ein Treffen mit Elias zum Beispiel. Und plötzlich war irgendwie, ist das so abgerissen von jetzt auf gleich. Und du denkst dir dann voll oft so, warum ich? Mhm. Und das ist ein Gedanke, der macht dich kirre. Mhm. Diese Warum-Fragen, warum ich, warum mein Papa, warum ist nicht das und das so und so passiert, dann wäre das nicht eingetreten. Und sorry für den Ausdruck, aber das fickt deinen Kopf. Und deswegen stelle ich mir diese Warum-Fragen einfach nicht mehr. Mhm. Ich glaube, die sind ganz, ganz wichtig, bei sowas rauszustreichen, weil die werden nicht beantwortet.
Aber ist das was du quasi dann dadurch dann so gelernt hast? Also dass du dann, also am Anfang, dass du quasi unmittelbar mit dem Tod dir schon so diese Warum-Fragen gestellt hast?
Ja,
dass du
total.
Irgendwann gemerkt hast, okay, es gibt einfach keine Antwort?
Ja, ja, absolut. Also am Anfang, man selber drückt man sich dann, was heißt in der Opferrolle? Aber ich denke, natürlich denke ich so, warum denn mein Papa?
Ja, voll.
Warum denn ich?
Ja.
Aber es bringt dir nichts. So, das macht dich wirklich nur kirre. Und das versuche ich jetzt, ist vielleicht auch was ich seit Papas Tod gelernt habe, auf ganz viele Sachen anzuwenden. Das klingt immer so küchenpsychologiemäßig, als würde das jetzt hier in der Brigitte stehen oder so. Aber so dieses vielleicht einfach Sachen auch öfter mal so hinnehmen, auch wenn das super, super schwer ist. Und ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, also ich arbeite da auch immer noch dran. Aber es gibt dann manchmal zum Beispiel, vor 2 Tagen habe ich einen Bordstein mitgenommen. Und mir ist der Reifen geplatzt, als ich in Nürnberg aus dem Podcast, Nürnberg ist glaube ich einfach nicht meine Stadt, passiert immer Scheiße, als ich aus dem Podcaststudio losgefahren bin. Und dann denke ich auch so sofort wieder, oh Mann, warum war ich jetzt unkonzentriert, warum ist mir das passiert, warum dies, warum das? Und dann saß ich da bei Audi und dachte so, fuck it, Alina, es ist nicht mehr änderbar. Und ich glaube, klar, man darf sich auch mal ärgern, wenn einem ein Nagel abreißt, weil es scheiß weh tut und weil es in dem Moment kacke ist. Aber man muss es dann auch irgendwann vielleicht diese Wut so ein bisschen loslassen können.
Aber ist es dann was du einfach, wo du gelernt hast, okay, es ist einfach so, oder hast du dann so die Gedanken nach dem Motto, es passiert alles für einen Grund? So. Oder ist es einfach so wirklich was dann da aufhört?
Ja und nein. Also jetzt dieses Reifenbeispiel, war ganz süß, weil einige Followerinnen hatten mir geschrieben, wer weiß, warum dir da der Reifen geplatzt ist, wer weiß, wo sonst was passiert wäre. Ja. Und das fand ich einen schönen Ansatz. Auf solche Sachen kann ich das gut beziehen. Beim Papa nicht.
Nee, ne?
Also bei so einem Tod, da gibt es keinen Grund, da gibt es kein Szenario, wo ich sagen könnte, deswegen ist das passiert.
Krass. Und wenn du dann jetzt quasi diese unmittelbare Trauer, wie ging das dann weiter? Wie bist du dann damit umgegangen? Oder wie war das auch in eurer Familie? Wie seid ihr als Familie damit mit dem Tod umgegangen? Also bist du dann nach Gießen gefahren?
Ich bin nach Gießen gefahren und war dann auch 4 Wochen erstmal in Gießen bis zur Beerdigung. Und das war irgendwie, ja, du lernst, also man muss ja dazu sagen, dass ja irgendwie 14 Monate zuvor mein Opa gestorben ist und wir hatten gerade so die und der Hund und wir hatten so gerade, kamen wir so aus dieser Trauer raus und dann kommt das so on top noch dazu, also wir waren einfach so viel mit Trauer beschäftigt und ich wünschte, ich könnte jetzt hier sagen, das und das und das ist Key, aber es gibt kein Key. Das Einzige, was ich wirklich in dieser Trauerzeit gelernt habe, sorry, ist, du musst es aushalten. Dir bleibt nichts anderes übrig als zu sitzen und zu warten. Weil eins kann ich euch versprechen, wenn ihr durch die Situation geht, jetzt und gar nicht mal, ich meine, jeder, das ist ein blöder Vergleich, aber so ein Breakup, der tut ja so weh. Wer schon mal das durch hat, dass man so einen richtig dollen Herzschmerz hat, so spürst das ja mit jeder Faser deines Körpers, kannst nicht essen, du kannst nicht schlafen, so, dir bricht jemand weg.
Ja.
Bei einem Breakup weißt du, wenn ich ihn jetzt anrufen möchte oder die Person anrufen möchte, dann ist die noch da. Das ist vielleicht so ein, das ist halt der Unterschied bei einem Tod.
Ja.
Die Person ist nicht mehr da, aber vielleicht versteht man dann in einer Nuance, wie sich so eine Trauer anfühlt. Nur, dass es halt nicht, dass es nicht reparabel ist. Ja. Bei einem Breakup weißt du, vielleicht komme ich nochmal mit dem zusammen und wenn ich nicht mit dem zusammenkomme, dann wird es jemand anderes. Dann war die Person nicht für mich. Ja. Aber so weiß ich, mein Papa ist nicht, den kannst du nicht ersetzen. Ja. Aber wer mal durch diesen Schmerz durchgegangen ist, diesen körperlichen, auch körperlichen Schmerz und seelischen Schmerz, der kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie sich das anfühlt. Oh mein Gott, ich schweife voll ab. Nein, ne? Das ist voll, aber dieses Thema ist einfach auch immer noch, ich kann das auch, wie ihr merkt,
ich finde das voll wertvoll, so, aber wenn du das so erzählst.
So ordnen. Ja. Also es ist einfach ein ultra breit gefächertes Thema. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie wir als Familie damit umgegangen sind, es gibt keinen richtigen Umgang damit. Jeder hat, also wir haben dann immer, wir hatten immer so einen Code und wenn du so gemerkt hast, jetzt kommt's, und das war natürlich in der Anfangszeit extrem, dann hat nur einer gesagt, Welle. Und dann wussten alle, okay, die Person gerät jetzt in eine Trauerwelle und die ist so schmerzhaft. Also du sitzt einfach und du weinst und weinst und weinst und du kannst es nicht stoppen. Und ich
so anschlimm.
Sorry. Oh Mann, richtig deprimierende Podcast-Folge auch. Und es tut einfach weh. Es tut einfach weh und dann haben wir uns so, jeder durfte dann immer so seine Wellen haben. Also wenn man gemerkt hat, okay, Mama verkriecht sich gerade in ihr Bett und kommt aus dem Weinen nicht mehr raus, dann legen wir uns alle zu ihr. Oder wenn ich irgendwie draußen auf der, oh nein, hier weinen alle im Studio, es tut mir leid. Das ist ja furchtbar. Ich werde nie wieder eingeladen. Nächstes Mal sprechen wir über Weinen oder so. Und es gibt leider wirklich, ich wünschte, es gäbe ein Heilmittel dafür, aber es gibt's nicht. Ich kann euch nur. Und das fand ich so toll. Mir hat eine Followerin geschrieben, weil dieses Thema Tod ist ja wirklich, wir kommen da alle nicht drum rum.
Ja.
Keiner. Nicht deine Liebste und auch nicht du. So hart das ist. Aber deswegen war es so schön, weil, also bittersweet, weil du willst natürlich nicht, dass das jemandem passiert. Aber trotzdem war ich dann so, ah warte, die und die Freundin hat auch ihren Papa verloren. Die und die Freundin hat auch keinen Papa mehr. Der Kumpel hat schon ganz früh seinen Papa verloren. Weißt du, und du guckst plötzlich so, das klingt voll irre, weil du willst ja nicht, dass das jemandem passiert. Aber du guckst plötzlich, du denkst nämlich so, du bist der einzige Mensch, dem sowas Schlimmes passiert. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie ich so denke, so gucke und so denke, nee, warte mal. Das passiert. Das passiert nicht nur dir, das passiert tagtäglich und das passiert auch in deinem Umfeld.
Ja.
Und deswegen sind bestimmt für manche Leute auch so Trauergruppen sehr hilfreich, weil sich super, also für mich war es immer schön, mit meinen Freunden sich auszutauschen, denen was Ähnliches widerfahren ist. Und auch tatsächlich mein Feedback von der Community, weil es ganz viele gab, die mir geschrieben haben. Und die Nachricht werde ich nie vergessen. Und an die mussten meine Mama und ich beide ganz oft denken, weil eine Followerin, ich habe dann nach 4 Wochen habe ich das publik gemacht. Und dann hat mir eine Followerin geschrieben und meinte, Alina, mir ist genau das Gleiche passiert oder uns vor 6 Monaten. Und wir sind jetzt 6 Monate weiter als ihr. Und ich sag euch, in 6 Monaten wirst du an mich denken. Und ich sag euch, es wird einfacher. Und ich weiß, das ist so eine bescheuerte Floskel, weil die Person kommt nicht wieder. Aber die Trauer wird leichter, auf jeden Fall. Es ist nicht mehr, dass diese Wellen tagtäglich irgendwie im Stundentakt kommen. So, das wird alles ein bisschen, es tut immer weh, aber es wird aushaltbarer.
Ja.
Und deswegen, so kacke das ist, und ich bin wirklich der ungeduldigste Mensch der Welt, aber du musst einfach nur in dem Moment Geduld haben.
Ja.
Mehr musst du gar nicht.
Ja. Das ist wirklich so dieses Aushalten-Gefühl, einfach so Tag für Tag zu überleben, einfach irgendwie so, ne?
Ja.
Und bis man irgendwann aufwacht und es echt, also ich habe zum Glück sowas noch nicht erleben müssen.
Ja.
Ich kenne tatsächlich nur so dieses Beispiel, was du gesagt hast mit hier sich von einem Partner trennen.
Mhm.
Und deshalb, ja, man kann sich, aber kann man wirklich, ne, ich möchte mir gar nicht anmaßen, mir das vorstellen zu können, so, aber ich verstehe, was du sagst mit körperlichen Gefühlen oder auch, wenn jemand halt wegbricht, so.
Ja.
Aber deshalb kann ich mir vorstellen, es ist ein Überleben, einfach gefühlt.
Tatsache.
Einfach nur den Tag rumbringen.
Genau, wirklich, das ist es,
Bis es irgendwann nicht mehr so wehtut.
Genau, es ist einfach ein Aussitzen. Meine Mama hasst immer das Wort müssen. Weil es gibt in dem Moment kein Müssen. Jeder soll das tun, was einem gut tut. Aber wenn du eins musst, dann wirklich einfach nur durchbeißen.
Ja.
Weil wenn du, das ist, finde ich, wenn du in der Hölle stehen bleibst, dann kommst du da auch nicht raus. Das heißt, bleib nicht stehen. Versuch nicht, dieses Gefühl auch wegzudrücken oder sowas, weil das holt dich immer wieder ein.
Ja.
Lauf einfach weiter. Wie du sagst, Tag für Tag, geh da durch.
Ja.
Es wird besser.
Aber hast du dann quasi nach dem, ich glaube, das ist ja so bestimmt so eine Phase vielleicht, wo es wirklich so dieser krasse Überlebenskampf ist, wo es so dieses Tag rumbringen, aushalten, überleben ist, Und hast du dann ab dem Moment, wo es so ein bisschen besser wurde oder wo es an, wo du gemerkt hast, ah, es fängt an, dass es nicht mehr ganz so doll wehtut, hast du dann angefangen, auch Dinge so aktiv zu machen, die dir geholfen haben? Oder also irgendwie bist du zur Therapie gegangen, hast du irgendwie Hilfe gesucht oder hast du irgendwie gemerkt, boah, für mich funktioniert Ablenken voll gut? Oder hast du da, also wie, was hast du dann quasi, als du ein bisschen bewusster vielleicht auch wurdest? Ja. Weil ich glaube, so diese erste Phase ist ja bestimmt eine sehr unbewusste, einfach so wirklich so eine wirklich Überlebensphase und ja. Dann vielleicht als du ein bisschen mehr bewusster wurdest, hast du dann ja aktiv Dinge getan quasi?
Ich glaube aktiv nicht, das war eher so intuitiv. Also das war wirklich so, ich habe jetzt nicht gesagt, oh, ich muss mich jetzt hier unter die Eiche setzen und journalen und aufschreiben und also muss jetzt auf Zwang an meinen Papa denken und an die schönen Sachen und so. Das, ich finde das furchtbar. Ich bin auch gar kein Routinemensch. Ich finde so dieses alles, was so auferlegt ist, so, ah, du musst aber um 7 Uhr aufstehen, dann musst du erstmal zum Pilates und dann musst du erstmal meditieren und journalen. So, das finde ich alles furchtbar. Mir macht das wirklich Angst, diese, das finde ich schon fast zwanghaft. Deswegen habe ich das einfach irgendwie so fließen lassen. Ich war wirklich immer so, ich gucke einfach, was mir gut tut, wonach mir ist, wonach mir nicht ist. Habe mir das dann auch rausgenommen, dann vielleicht auch mal Treffen abzusagen, wenn ich so dachte, boah, da habe ich heute wirklich keinen Bock drauf. Normalerweise habe ich mich da immer dann so hingequält. Da war ich dann so ein bisschen radikaler. Aber ich habe einfach irgendwie mich ein bisschen treiben lassen. Was tatsächlich mir Stabilität zurückgebracht hat, war sowieso meine Familie, klar, also ich wollte eigentlich nichts anderes in der Zeit als mit meiner Mama und meiner Oma und meinem Bruder sein. Aber dann später, als diese intensive Trauerphase, diese erste Trauerphase vorbei war und ich dann wieder nach München gefahren bin, war es vor allem absurderweise irgendwie mein Job. Weil das war so ein bisschen, bei meinem Job kann man sich halt nicht irgendwie krankschreiben lassen. Man kann sich auch nicht hinter einem Laptop verstecken. Krass. Was im ersten Moment total kacke war, weil ich dachte so, okay, jede angestellte Person kann einfach sich eine Krankschreibung holen und wird noch bezahlt. So, wenn ich nicht arbeite, werde ich nicht bezahlt. Da sind wir wieder beim Wort müssen. Ich muss arbeiten, sonst verdiene ich kein Geld. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen gerettet fast, weil ich gar nicht die Möglichkeit hatte, mich einzuigeln. Auch wenn ich das am Anfang gemacht habe und man auch diese Zeit zum Einigeln braucht. Aber ich war dann dadurch so ein bisschen gezwungen, durch diese Selbstständigkeit wieder loszulegen. Weil ich dachte so, also ich höre meinen Papa da oben, der war so ein richtiger Businessmann, ne? Und der war immer extrem stolz auf meine Selbstständigkeit und hat auch immer meinen Podcast gehört und hat das alles total abgefeiert. Und ich habe meinen Papa wirklich gehört, wie er sagt, so Alina, kann jetzt nicht sein, so, ne? So, das bringt jetzt gar nichts, wenn du jetzt auch noch aufhörst zu arbeiten. Und dann war das, glaube ich, ganz gut wieder. Das war dann so meine Routine, dass ich weiß, da muss ich halt abliefern.
Und wie bist du damit umgegangen auf Social Media? Dann hast du dann quasi so, weil du sagst, oder hast es ja auch schon schön beschrieben, es ist ja wirklich wie Wellen. Manchmal denkt man, man hat irgendwie einen ganz guten Tag und dann plötzlich aus dem Nichts geht es einem schlecht irgendwie. Und oder manchmal wacht man auf und dann geht es einem plötzlich schlecht. So, hast du diese Wellen, diese Phasen dann auch auf Social Media immer gezeigt? Oder wie hast du das gemacht?
Ansatzweise, ja. Also ich habe das natürlich nicht irgendwie super breit getreten. Ich wollte, das war für mich auch immer so ein ganz schmaler Grat zwischen, ich möchte Leuten helfen, weil einfach das Feedback, die Resonanz auf dieses Thema war so riesig und so viele, die mir geschrieben haben, weil, wie gesagt, früher oder später kommt jeder mit diesem Thema leider in Verbindung. Und deswegen habe ich gemerkt, dass ich Leuten irgendwie helfen kann. Oder was heißt helfen? Ich bin jetzt auch kein Guru, ne? Aber zumindest meine Trauer teilen, das hilft ja manchmal schon. Das, was ich vorhin meinte, wie mit Trauergruppen, dass du weißt so, ah ja, warte, ich bin nicht alleine. Genau. Auf der anderen Seite wollte ich auch nicht, dass man mir nachsagt, dass dieses Thema so ausgeschlachtet wird. Ich wollte nicht, dass das jetzt ein Clickbait wird. So, schau mal, weil ich kenne auch ein paar Accounts, die mit irgendwie immer ihre Oma gezeigt haben und dann stirbt die plötzlich und immer noch irgendwie durch die tote Oma Klicks generieren. Und das finde ich wirklich furchtbar. Und das war für mich dann so, ja, okay, wo ziehe ich hier die Linie und die Grenze, dass das irgendwie noch vertretbar ist und dass ich Leuten damit helfen kann und dass das aber nicht so ein Fadenbeigeschmack irgendwie hat. Und deswegen habe ich schon in Ansätzen die Trauer geteilt. Ich schäme mich dafür, aber ich habe tatsächlich, kennt ihr so Heulvideos, so, wo einfach Menschen auf Instagram zeigen, dass sie weinen. Und es ist ja schon auch einfach eine absurde Cringe-Situation. Also, und ich habe das gemacht, okay? Ihr müsst euch vorstellen, ich merke so, ich weine und dann dachte ich so, nee, ich filme die Scheiße jetzt mit. Habe ich gemacht und habe aber darauf super positives Feedback tatsächlich bekommen. Weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal so machen würde, aber in dem Moment war es irgendwie, hatte ich das Bedürfnis, das zu teilen, weil ich auch nicht wollte, dass Leute auch in meinem Umfeld das vergessen, auch dass ich noch eine trauernde Person auch bin. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil ich war schon, seitdem ich denken kann, war auch bei meinen Eltern war immer so, mein Bruder wurde immer so betütelt. Der ist so, wir haben 5,5 Jahre Altersunterschied, der ist jünger als ich. Das war immer so der Ben. Und, aber die Alina macht das schon. Mhm. Die Alina war mit 13 in der Kinderserie. Die Alina war mit 15 ein Jahr in Amerika. Die Alina ist mit 18 ausgezogen, hat ihre Ausbildung. Das war immer so, die läuft schon. Mhm. Und die ist die Starke. Was ja auch schön ist, so möchte ich ja auch wahrgenommen werden. Aber trotzdem hatte ich manchmal Angst, so, ich wollte manchmal so ein Signal senden an mein Umfeld, so Achtung, Vorsicht, da kämpft gerade noch was in mir. Voll. Weil ich gemerkt habe, sobald ich wieder da irgendwie so langsam wieder in den Alltag kam, ich will ja auch nicht, dass ständig jemand, das Schlimmste ist ja, wenn dich dann Leute so angucken und so mitleidig angucken und sagen, na, wie geht's dir? Also du hast ja auch keinen Bock, dass du ständig irgendwie bemitleidet wirst oder dass das ein Dauerthema ist. Aber ich wollte trotzdem so ein bisschen bei meinem Umfeld irgendwie so ein Signal senden, so hey, Achtung, dünnhäutig, manchmal irrational, emotional, was ich auch schon vor Papas Tod war, aber jetzt halt noch ein bisschen extremer. Voll. Und das kann halt schnell umschwenken. Genauso wie wir es jetzt auch thementechnisch hier in dieser Podcast-Folge, das war das, was ich meinte, so das schwenkt einfach ultra schnell um und manchmal kommt man selber gar nicht hinterher.
Ja, voll. Man kommt sich auch voll so, wie gesagt, ich kann es immer nur damit mit drin, aber man kommt sich so auch schon so fast so, was für krasse Stimmungsschwankungen man da haben kann, selber man auch so gar nicht, sich selber ja gar nicht checkt, so hey, woher kommt das gerade? Es war doch gerade alles okay. Von der Sekunde war alles okay.
Ja.
Und plötzlich so bam, aus dem Nichts, so geht's einem so schlecht.
Das ist dann diese Welle.
Genau, und dann ist man ja so am Arsch, und aber ob das dann irgendwie eine Erinnerung vielleicht an deinen Papa ist, ich weiß nicht, ist das jetzt auch noch irgendwie so, wenn du irgendwie an ihn erinnert wirst oder was löst auch jetzt vielleicht noch so Wellen aus?
Die kommen wahrscheinlich eine gute weniger. Frage. Ich kann, so, die kommen weniger, auf jeden Fall. Die kommen weniger. Und ich kann das jetzt an gar nichts festmachen. So das triggert das. Das ist wirklich tagesformabhängig. Mhm. Manchmal stehe ich am Baum, also an seinem Grab. Das ist ein Familienbaum, wo auch mein Opa beerdigt ist.
Bei euch zu Hause.
Und manchmal kann ich das voll gut und ich fühle mich da wohl und dann scheint die Sonne und es ist irgendwie, ich fühle mich dann ihm irgendwie nahe. Mhm. Und dann gibt es aber irgendwelche so absurde Situationen, die das triggern. Also da gibt es kein das und das passiert und dann geht es mir schlecht oder dann kommt so eine Trauerwelle. Das ist wirklich total tagesformabhängig.
Mhm. Weißt du, was ich da irgendwie auch voll schlimm finde? Vor allem, wenn du so ein bisschen so immer das Gefühl hast, die Starke in der Familie zu sein, so. Hast du auch so das Gefühl gehabt, du musst so ein bisschen stark sein? Weil ich glaube, das oder was ich mir so schlimm daran auch vorstelle, ist so, du trauerst ja selber so krass und du hast selber so krass diese Schmerzen, aber dann auch noch zu sehen, wie deine Mutter zum Beispiel leidet oder zu sehen, wie dein Bruder leidet, boah, das ist ja dann oft so, du kommst ja gar nicht damit klar und dann siehst du aber noch deine Mama, die ja eigentlich sonst auch, ich weiß nicht, wie das so ist, aber wo man ja auch mal denkt, boah, meine starke Mama und dann sieht man, wie die so auch gar nicht klarkommt und so krass so zerbricht und so und dann musst du damit ja auch umgehen, so dieses Leid, du musst selber mit deinem eigenen Leid umgehen, aber du musst doch selber dann auch noch mit dem Leid umgehen deiner Familie, weißt du?
Ja, das hast du absolut recht. Und ich glaube, das war manchmal fast genauso schwerwiegend wie die Trauer. Dass du siehst, so ich werde auch, als mein Bruder mich angerufen hat, ihn zu hören und seine Stimme zu hören. Und ich denke so, fuck, fuck.
Haben so der kleine Bruder.
Genau.
So,
Und das, was ich vorhin gesagt habe, das sind wieder diese Warum-Fragen. Dann denke ich nicht, warum ich, sondern ich denke vor allem so, womit hat mein Bruder das verdient? Womit hat meine Mama das verdient? Ja. Wir haben doch gerade erst, Mama hat doch gerade ihren Papa erst verloren. Warum? Wir haben doch gerade erst unseren Opa, der uns wirklich auch sehr, sehr heilig war, verloren. Und das macht einen wirklich kaputt. Und deswegen, meine Mama ist auch eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Mir hat es dann aber manchmal so absurd das klingt, aber manchmal hat es mir geholfen, auch diese starke Position einzunehmen, weil ich gesehen habe, du kannst ja wenig machen. Mhm. Du kannst ja wenig machen, aber ich dachte so, vielleicht kann man hier so ein bisschen den Laden am Laufen halten, weißt du? Ich habe dann die Trauerkarten irgendwie designt oder die Einladungen für die Beerdigung und mein Papa war ein passionierter Golfer, bin zum Golfclub gefahren, habe gefragt, ob wir da danach in Anführungsstrichen feiern können. Hab eine Rede mit meinem Bruder geschrieben für die Beisetzung. Und das waren dann alles so Sachen, die mich irgendwie so ein bisschen am Laufen gehalten haben. Weil ich dachte, okay, das ist gerade das Einzige, was ich machen kann, was die Sache hier so ein bisschen vorantreibt. Mhm. Weil die sind ja die Hände gebunden, du kannst ja sonst nichts machen. Aber dann diesen Orga-Kram so am Anfang. Später musste das natürlich, meine Mama hatte dann natürlich unfassbar viel bürokratischen Aufwand. Das ist leider einfach so. Das konnte ich ihr auch nicht abnehmen, weil sie natürlich die Ehefrau ist. Nichtsdestotrotz, das waren dann immer so kleine Sachen. Oder dass ich gesagt habe, hey, mir geht's zum beschissen, aber mir hilft das jetzt, bevor ich mich hier auf der Couch suhle, dass ich mich in die Küche stelle und zumindest was koche. Keiner von uns will gerade essen, keiner hat Hunger, aber ich muss gerade irgendwie beschäftigt sein.
Mhm. Aber ist das nicht zum Beispiel auch, wenn... wenn man dann die Beerdigung plant, weil das finde ich nämlich auch die Vorstellung, so du trauerst und kämpfst so krass und musst dann ja direkt aktiv werden.
Ja.
Was ich total einen absurden Gedanken eigentlich finde.
Ja.
Weil du wirst ja dann, du musst ja direkt, du leidest gerade so sehr und hast solche Schmerzen und musst dann direkt so eine Beerdigung planen und wirst ja dann aber auch die ganze Zeit damit konfrontiert wieder.
Ja. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Ich will, es ist nie eine einfache Situation, wenn jemand verstirbt, aber wenn du dich darauf vorbereiten kannst, kannst du halt sowas schon alles abstecken. Ja. Und das konnten wir halt gar nicht vorher. Und dadurch, dass wir ein Jahr vorher meinen Opa schon beigesetzt haben, hatten wir zumindest eine gute Bestatterin, wo wir wussten, okay, bei der fühlen wir uns gut aufgehoben, die ist cool. Wir saßen auch, als wir die Besprechung gemacht haben, saßen wir bei meinen Eltern auf der Terrasse, haben Bierchen getrunken und sowas. Also die war wirklich toll. Aber ja, es ist eine, du musst dich plötzlich mit Dingen auseinandersetzen, wo du so denkst, muss ich jetzt wirklich überlegen, ob ich ihn nochmal sehen will oder nicht? Muss ich wirklich überlegen, was er jetzt anziehen soll oder nicht? Weißt du, das sind alles so Sachen, ich will das gar nicht. Nee. Manchmal ist man dann in so einer Trotzreaktion, dass man so denkt, ich will das gar nicht. Aber dir bleibt nichts anderes übrig. Und dann hat es mir immer besser getan, das einfach zu machen, weil du dann irgendwie das Ganze vorantreibst.
Mhm. Und wie war das auch dann in der Phase, du warst ja dann recht lange bei deiner Familie in Gießen, bist dann zurück nach München gekommen.
Ja.
Wie war das dann so mit deinem Umfeld, deinen Freunden und so? Wie sind die damit umgegangen? Oder was hat dir da auch von deinen Freunden geholfen? Oder?
Ganz unterschiedlich. Ganz, ganz unterschiedlich. Meine Freunde sind alle ganz anders damit umgegangen. Auch da, weil ich das auch oft auf Instagram gefragt werde, so von meiner Freundin, der Papa ist verstorben, wie gehe ich mit ihr um und sowas. Am besten fragt ihr nicht mich das, sondern die Person selber erstmal. Also das hätte ich mir von manchen Freunden vielleicht, ohne den Vorwurf zu machen, um Gottes Willen, das kann keiner wissen. Ich wusste ja selber manchmal nicht, was ich will. Aber geh auf die Person zu, frag, was sie braucht oder steh sogar einfach mal vor der Tür. Also wir hatten das ganz viel, als ich in Gießen auch noch bei meiner Family war, plötzlich saßen Nachbarn auf der Terrasse und haben Peter vorbeigebracht. Ganz banal, aber du kannst dich nicht, du hast A, keinen Appetit und du willst auch nicht in einen scheiß Supermarkt fahren und dir zu überlegen, was man isst, Essen vorbeibringen, das ist wirklich key. Also das war wirklich ganz, ganz toll, einen Schnaps vorbeibringen. Also wirklich haben dann auch Freunde von uns, die sind Griechen, die haben griechischen Schnaps vorbeigebracht. So cool. Also das war einfach so. Und ganz ehrlich, wir saßen dann manchmal auf der Terrasse mit Nachbarn und haben gemacht und getan. Und dann haben wir gemerkt, so und jetzt geht's nicht mehr. Und dann haben wir uns wieder verkochen und dann war es auch okay. Mhm. Also wenn ihr eine trauernde Person im Umfeld habt, dann würde ich euch wirklich raten, schreckt nicht davor zurück, auf die Person zuzugehen. Mhm. Zumindest steh vor der Tür und frag, wollen wir spazieren gehen? Wenn die Person sagt, nein, sei nicht offended, sondern geh wieder und probier es morgen nochmal. Ich hatte eine Freundin, die ist in Amerika, die hat mir jeden Tag geschrieben, ich hab dich lieb, ich denke heute an dich. Ich habe der nie geantwortet, weil ich keinen Kopf dafür hatte, aber das war der Scheiß egal. Die hat einfach jeden Tag geschrieben, ich denke heute an dich. Die hat mir aus Amerika Blumen geschickt oder ein kleines Armband. Und das waren alles so Sachen, die haben mir irgendwie gut getan, dass Leute an einen denken. Aber tut lieber das, als das wegzuignorieren. Weil ich hatte auch Freundinnen, und wie gesagt, ich mache denen daraus überhaupt keinen Vorwurf, weil das war für uns alle das erste Mal, die sich vor der Situation so ein bisschen weggeduckt haben und so zurückgezogen haben und mir auch nicht geschrieben haben, nicht angerufen haben, weil sie gesagt haben, sie wollten nicht zu viel sein. Sie wussten nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollten. Ja. Da dachte ich mir immer, Digga, ich weiß das auch nicht. Ja. Ich würde immer, macht tendenziell lieber zu viel als zu wenig, seid nicht angegriffen, wenn die Person sagt, sorry, ich will heute nicht telefonieren, ich will nicht spazieren gehen. Probiert's einfach.
Hast du seit deinem Verlust deines Vaters irgendwie auch einen Schicksalsschlag bei Freundinnen oder so erlebt, wo du dann jetzt auch quasi anders handeln konntest? Gab's sowas?
Nee. Bisher toi, 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 zum Glück noch nicht. Doch, warte, stimmt gar nicht. Vor 2 Wochen wurde von einer sehr, sehr guten Freundin, einer meiner besten Freundinnen, der Opa verstorben. Und die ist aus meiner Heimat, die ist in Gießen und ich habe dann viel mit ihr gesprochen. Auch eine Sache, was ich auch unfassbar wichtig finde, tragt euch den Geburtstag der verstorbenen Person ein, tragt euch den Todestag der verstorbenen Person ein und schickt vielleicht mal ein Jahr später genau an solchen Tagen einen kleinen Reminder, ich denke heute an dich. Das sind wirklich ganz, ganz kleine Sachen die aber so einen Impact haben. Voll. Und ich habe sie gefragt, wann ist die Beerdigung von deinem Opa? Und dann meinte sie, ich weiß jetzt nicht, Montag war es, glaube ich, um 14 Uhr, irgendwie sowas. Und dann habe ich am Montag um 14 Uhr, Punkt 14 Uhr, ihr ein Video geschickt, wie ich eine Kerze zu Hause anzünde. Und einfach nur dazu geschrieben, ich denke gerade an dich. Und das kann so viel bewirken. Und ich meine, ich habe einfach zu Hause eine Kerze gemacht und davon ein Video gemacht. Ja, ja, ne? Aber es hat ihr so viel bedeutet.
Ja. Und es muss ja jetzt auch nicht gerade, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, mit Schicksalsschlag, also klar, Tod ist ja so das Schlimmste, in Anführungszeichen, was da passieren kann. Aber auch, wie du gesagt hast, so eine, keine Ahnung, wenn jetzt eine Freundin eine Trennung durchlebt oder weiß ich jetzt nicht, irgendeine andere Art von Verlust, dass man dadurch dann vielleicht gelernt hat, auf eine Art damit besser umzugehen. So bei anderen, aber vielleicht auch bei dir selber. Also merkst du das bei dir, dass du, keine Ahnung, wenn jetzt heute irgendwie was passiert, zum Beispiel auch, wie du gesagt hattest, so dieses, du stellst dir nicht mehr so krass ein Warum, diese Warum-Frage. Ja. Also merkst du das jetzt so ein Jahr später, wenn dir jetzt, mit dem Reifen ist vielleicht ein Beispiel, aber wenn dir was anderes passiert, sodass du merkst, so ah, krass, dass du einfach durch den Tod dann, so blöd es klingt, in Anführungszeichen, dann doch irgendwas lerne. Ich weiß nicht, ob man das richtige Wort da so...
Ich weiß, was du meinst, ob man da irgendwas mit rausnehmen kann, was man so vielleicht auch bei sich anwenden kann. Also das natürlich einmal dieses, ne, vielleicht Dinge einfach manchmal so hinnehmen. Mhm. Ich bin ein sehr krasser Kontrollmensch. Mhm. Also ich will immer, es muss bei mir immer nach Plan laufen und ich will viel so die Kontrolle über Dinge haben. Dadurch habe ich, glaube ich, gelernt, die auch manchmal einfach abzugeben oder zumindest zu akzeptieren, wenn ich sie nicht habe. Mhm. Was für mich ein Riesen-Learning war. Und wie gesagt, ich hatte das auch immer noch nicht. Ne? Ich habe jetzt, hab jetzt nicht die Endstufe erreicht. Also das ist auch immer noch ein Prozess. Aber das habe ich mitgenommen. Und das klingt total kacke, aber ich denke mir voll oft, wenn ich irgendwie mich über irgendwas aufrege oder einen Schmerz auch habe, dass ich immer so denke, warte mal, you're a bad bitch. So, du hast den fucking Tod deines Papas überlebt. Mhm. So dramatisch das klingt, aber du bist da durchgekommen. So, wer bist du, dass du jetzt nicht auch noch da durchkommst? Also ich versuche das nicht mehr, weil am Anfang war ich so, wenn dann irgendwas ganz Marginales danach passiert ist, war ich so, oh, warum schon wieder ich? So, ne? Mein Papa ist doch schon gestorben, jetzt, ich will doch auch nicht noch einen geplatzten Reifen oder sowas. Weißt du, so ganz blöd. Das ist das, was ich meinte mit in diese Opferposition stecken. Dieses, oh, warum wieder ich? Warum wieder ich? Warum passiert mir das? Warum passiert mir das so? Das ist dann, das sind nur Kleinigkeiten, aber die bringen dann irgendwann das fast zum Überlaufen. Ja. Und das habe ich aber, oder versuche ich gerade immer noch so für mich zu verwandeln in give it to me. Ich weiß, dass ich es aushalten kann.
So ein bisschen so, ist das so eine Art Selbstvertrauen dann da schon fast in dich selber, dass du weißt, dass du
dass
stark
kann.
Bist.
Man muss das nicht immer sein und das ist auch, das muss, keine trauernde Person muss immer stark sein, um Gottes Willen, bitte nicht, ihr dürft auch mal ruhig Schwäche zulassen. Und das tue ich auch immer noch.
Ja, ja.
Also selbst wenn mir ein Nagel abbricht, kann ich auch mal sagen, oh, warum ich? Was ist Scheiße? Aber trotzdem weiß ich bei allen Sachen so, ich komme da durch. Also so ein Grundvertrauen in mich selbst zu haben, dass ich die Dinge wuppen kann.
Krass. Boah, es ist ganz, 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 ganz krass. Wirklich. Ich finde es auch immer so, und ich glaube, es ist auch so das Ding, so wenn man das so hört. Und ich habe halt auch, also deshalb zum Beispiel jetzt auch voll Respekt vor dieser Folge. Oder wie gesagt, ich hatte das ja auch schon mal erzählt, ich habe ja auch schon mal mit einer anderen eine Folge zu diesem Thema aufgenommen, die wir aber leider nicht veröffentlicht haben. Und ich finde es so schwierig, weil man natürlich auch immer so, wenn man das so hört, so irgendwie so immer so die passenden Worte finden möchte oder irgendwie auch so Angst hat, so irgendwas Falsches zu sagen und so. Und aber trotzdem finde ich halt irgendwie so wichtig, dass man auch drüber redet. Weil wie du auch sagst, so gerade so dieses Gefühl zu wissen, man ist nicht alleine damit. Und wenn es halt irgendwer anhört. Und ich finde, ob das jetzt wirklich auch nur Trennungen sind oder ob das jetzt auch in dem Fall so ein schlimmer Tod ist. Aber dieses Gefühl, man ist nicht alleine, finde ich so krass wertvoll.
Und ich glaube, man muss auch als Umfeld diesen Anspruch, dieses, das habe ich ja auch bei den Freundinnen gemerkt, dieses, oh, sage ich da was Falsches oder mache ich was Falsches? Man kann nicht so viel falsch machen. Also was wirklich tatsächlich blöd ist, sind diese Floskeln so, oh, er würde jetzt aber nicht wollen, dass du weinst. So, ja, Digga, weiß ich selber. Ich kann es halt leider gerade nicht kontrollieren. Ich habe es mir nicht ausgesucht, da zu sitzen und zu weinen. Oder dieses, teil halt alle Wunden und es wird besser. Also so Floskeln wirklich bitte weg. zurückstecken. Ja. Das hilft nicht. Aber wirklich aktiv auf die Person zugehen, fragen, kann ich was tun? Oder so Kleinigkeiten. Es müssen gar nicht große Worte sein. Aber diese kleinen Gesten, wie eben vor der Tür stehen, einfach mal drücken. Mhm. Man muss gar nicht versuchen, da groß was zu überbrücken mit irgendwelchen Worten. Weil du kannst nicht sagen, was es besser macht. Ja. Geht nicht. Einfach ist einfach so. Einfach da sein. Ein Video von der Kerze schicken. Sagen, ich denke gerade an dich. Eine Freundin ist auch, war in der Kirche und hat eine Kerze angezündet und hat gesagt, ich habe gerade eine Kerze für deinen Papa angezündet. Das ist mehr als alles andere, weil du kannst die Situation nicht besser machen. Du kannst die Situation nicht ändern. Ja. Und deswegen sowas, wenn ihr jemanden habt im Umfeld, der trauert, seid da, scheut nicht davor zurück, versucht das nicht. Keiner weiß, wie man mit der Situation umgehen soll.
Hast du jetzt oder auch ihr als Familie, habt ihr jetzt noch so quasi ein Jahr später so Rituale oder so, die ihr irgendwie macht als Familie oder auch du alleine, um irgendwie, weiß ich nicht, dein Papa dich ihm nahe zu fühlen oder...
Ich habe ein Ritual und wie gesagt, er war ja passionierter Golfer und da gibt es ja immer diese Golf-Tees, wo du den Golfball drauflegst, um davon Abschläge zu machen. Und ich habe so eine Packung Golf-Tees und wenn ich irgendwo, ich versuche die meist in meiner Tasche zu haben, weil ich bin beruflich auch einfach viel unterwegs und ich habe eigentlich meist diese Golf-Tees mit und überall, wo ich was Schönes erlebe, stecke ich irgendwo in die Erde so ein Golf-Tee. Zum Beispiel war ich jetzt in New York und habe da ein Golf-Tee in Hudson River geworfen. Sorry, dass ich Umweltverschmutz. Okay. Oder war ich mit meiner Mama in Wien und da waren wir in einem super schönen Park nach dem Frühstück und habe da auch einen hingesteckt oder habe meinen Bruder in Berlin besucht und da haben wir auch zusammen einen Anfluss und sowas. Das ist so ein Ritual, was ich für mich habe und ich habe auch meist einen Golfball dabei. So als Familie ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh sogar fast, um zu sagen, dass sich da schon so Rituale entwickelt haben. Ich denke, das wird sich so die nächsten Jahre zeigen, wie man zum Beispiel mit seinen Geburtstagen umgeht oder mit Weihnachten. Das ist für uns alles immer noch super neu. Genau. Ja, aber das ist so mein Ritual, was ich so für mich habe.
Ja. Darf ich auch fragen, sofern man das so sagen kann, aber wie es deinem Bruder geht und deiner Mama?
Ich glaube, wir trauern alle ganz unterschiedlich, weil du trauerst auch anders als Ehefrau, als Sohn, als Tochter, weil jeder von uns eine andere Beziehung zu Papa hatte. Und mein Bruder ist so, ich glaube, das ist tatsächlich leider so, dass Männer da eher so sind, dass die das vielleicht ein bisschen anders regeln mit sich viel. Aber du hast schon immer so Momente, als er letzte Woche sein Kolloquium hatte, so hast du schon gemerkt, dass es natürlich für ihn super schwer ist, dass da nicht Papa steht, um ihn in die Arme zu nehmen. Und auch für meine Mama ist das noch super vielschichtig. Das ist, ja, sorry, ey.
Nee.
Also jeder hat von uns damit einfach einen ganz anderen Umgang, weil Trauer super, super individuell ist. Und wenn jemand von euch, der da zuhört, trauert, ihr müsst euch auch nicht schlecht fühlen, egal was ihr tut. Es gibt da in dem Moment kein richtig, kein falsch. Das Einzige, was ich vielleicht als ein bisschen falsch sehen würde, wäre so diesen Tod so wegzuignorieren. Mhm. Ich hatte eine Freundin, da ist der Papa gestorben und die hat sich wirklich einfach 2 Jahre nicht, ich weiß nicht, wie das geht, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin, aber die hat sich 2 Jahre lang nicht mit diesem Tod auseinandergesetzt. Mhm. Ich glaube, das holt einen einfach immer ein. Mhm. Aber trotzdem, wenn du dich ablenken möchtest, wenn du feiern gehen möchtest, ich stand irgendwann mit meinem Bruder in einem Club und dachte, wie absurd ist das, dass wir jetzt feiern gehen. So, unser Papa ist gestorben. Mhm. Aber es gibt da kein richtig oder falsch.
Irgendwie versuchen, auf sich zu hören, so ein bisschen, was sich richtig anfühlt für einen selber. Ne?
Genau. Und dann ist alles, vielleicht nicht alles, aber das meiste ist erlaubt. Ja. Wenn du feiern willst, geh feiern.
Ja.
Wenn du zu Hause auf der Couch Serien binge-watchen willst und einfach weinen willst und Eis essen willst, ist das auch erlaubt. Geh in den Wald und schrei rum und mach irgendwas kaputt. So, lass es irgendwie, aber mach das, das klingt so abgedroschen, aber mach wirklich das, was dir einfach dein Herz in dem Moment sagt. Es gibt keinen Fahrplan dafür. Ja. Und das kann dich in ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Jahren wieder einholen.
Ja.
Und auch dann ist einfach dieses Urvertrauen in mich selber, dieses, ich weiß, dass ich da durchkomme, ich weiß, das tut gerade fucking weh, es tut wirklich höllisch weh, es ist, glaube ich, der schlimmste Pain, den man sich vorstellen kann.
Ja.
Aber auch der wird weniger. Mhm. Und auch da kommst du durch. Es ist ganz viel Arbeit auch mit sich selber, diese Trauer, dieses viel mit sich selber auseinandersetzen und zu wissen, wo liegt meine Stärke, wo liegt meine Kraft.
Ja, sich selber halt auch auszuhalten, so dieses, du kommst ja an dir selber nicht vorbei irgendwie. Also man will ja irgendwie, also so stelle ich mir das vor, so dieses, du merkst, wie es dir geht und du willst das irgendwie vermeiden, aber du merkst, du bist ja dir selber so erlegen fast schon.
Total.
Du musst dich so ergeben.
Voll.
Vor dir und dem Leben.
Und das ist auch richtig so. Das ist auch richtig so. Musst du dann einfach. So kacke das ist.
Ja, ganz, ganz krass.
Und jetzt sag mal, Janne, war es die schlimmste Folge, die du je aufgenommen hast?
Das war die erste Folge, wo ich auch geweint habe.
Ja?
Ja. Also Sorry. Wir hatten schon ein paar... Hallo, gar nicht schlimm. Ich finde es eher... Ich bin tatsächlich auch so eine Person, die gar nicht viel weint. Was ich doof finde, was ich schlecht finde. Weil ich habe oft... Also mir geht es auch oft schlecht. So, und ich würde dann gern weinen, weil es ist ja auch befreiend.
So befreiend.
So befreiend.
Oh mein Gott, good cry, genau. Beste.
Und ich beneide das total, Leute, die so weinen. Und deshalb finde ich es eher... Das klingt jetzt komisch, aber ich freue mich eher manchmal, wenn ich weine. Ja. Also das ist, ich freue mich nicht über die Sache, die mich zum Weinen bringt, in dem Fall, weißt du, aber ich finde es...
Es ist befreiend, das meinst du. Es ist gut, dass es mal rauskommt. Ja. Aber weil du, hast du selber das Gefühl, dass du nicht weinen darfst oder geht's einfach nicht?
Es geht
hast du einfach,
nicht. Okay. Also es geht nur in so... Es geht tatsächlich auch nur familiär gefühlt so, wenn ich... Also klar, wenn so ganz schlimme, zum Beispiel nach... Ich weiß, so der letzte Moment, wo ich viel geweint habe, war zum Beispiel meine Trennung. Mhm. Und ich habe aber das Gefühl, weil da habe ich so krass viel geheult. Als hätte ich danach schon so einfach keine Tränen mehr gehabt. Ich habe halt derzeit so asozial viel gehabt. Ja. Wirklich, es war ganz schlimm. Und ich habe irgendwie so Gefühl gehabt, es wäre einfach keine Tränen mehr in mir. Und deshalb so seitdem habe ich halt irgendwie kaum halt so geweint, außer irgendwie zum Beispiel meine Mutter schafft es, mich so zum Weinen zu bringen. Aber nicht, weil sie irgendwas sagt, sondern wenn es mir schlecht geht, weil mir geht es ja trotzdem schlecht. Und dann ist sie aber zum Beispiel, wenn sie mich in den Arm nimmt und sagt so Maus, wie geht's dir? Dann bam.
Oh mein Gott, zu 100%.
Zack.
Zu 100%.
Sofort.
Ja, bist du close mit deiner Mama?
Ja.
Ja, ja ich auch. Und dann kann man sowas auslösen.
Und das,
ne?
Genau, und das
so
habe ich aber sonst halt eigentlich gar nicht. Und deshalb, es war eine sehr, auf eine andere Art natürlich eine sehr, sehr, sehr schöne Folge, aber halt eine super emotionale Folge. Und ich bin halt unfassbar dankbar, dass du das so teilst und dass du mir das anvertraust. Das weiß ich sehr zu schätzen.
Also schön, dass du das sagst, aber es ist halt irgendwie, mir ist es auch so wichtig, dass dieses Thema halt so, das habe ich dir ja zu dir vorher auch schon gesagt, dass das halt nicht immer so ein Tabu ist. Ja. Weil, wie gesagt, jeder wird damit mal irgendwann in Verbindung kommen und es ist halt... Ja, ich musste da jetzt durch, aber vielleicht kann es zumindest diesen Mehrwert anderen Leuten bieten, dass ich da ein bisschen erzählen kann, von meiner Erfahrung erzählen kann. Und deswegen, glaube ich, helfen auch zum Beispiel so Trauergruppen. Habe ich selber nie gemacht, aber sowas kann, glaube ich, wirklich helfen.
Therapie hast du auch nicht gemacht, oder?
Jein. Also ich habe jetzt nie, lustigerweise vor Papas Tod habe ich Therapie gemacht, als das so mit Opa kam und sowas. Und zu Papas Tod habe ich dann aufgehört. Aber ich war interessanterweise gestern seit einem Jahr endlich mal wieder bei ihr und werde das jetzt auch wieder regelmäßiger machen, weil ich liebe die Frau, ich bin da total gerne.
Also auch Beste.
Es ist wirklich, mir tut's gut.
Komplett.
Man muss da halt jemanden finden, bei dem man sich wohlfühlt.
Ja.
Oder man geht einfach in einen Podcast und lässt einfach mal alle heulen.
Ja, ich habe auch mal das Gefühl, hier so Podcast ist einfach so eine Stunde Therapie.
Ja, ist es auch. Deswegen schön, dass ihr auch dieses Format habt und dass ihr da auch ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Ich weiß, das war jetzt auch teilweise so meinerseits Kraut und Rüben, weil
gar nicht,
es halt einfach
gar nicht.
So ein breites Thema und so ein vielschichtiges Thema und ich bin da auch immer noch nicht durchgestiegen. Ja. Also ich bin auch keine Trauerexpertin und kann nur immer aus meiner Perspektive sprechen und das, was ich jetzt in der Podcast-Folge gesagt habe, muss auf andere gar nicht zutreffen. Ja. Vielleicht gehen andere damit ganz anders um, weil wie gesagt, es ist individuell, die Beziehung zu der Person ist auch ganz individuell. Ja. Zum Beispiel Betty war ja auch bei dir im Podcast, sie hat ja auch ihre Mama verloren und da war ja auch viel noch ist ja viel passiert vorher. Das ist alles.
Ja.
Es gibt leider da keinen Fahrplan für.
Voll. Aber trotzdem, umso wertvoller ist es, dass du das teilst, wirklich. Und das weiß ich unfassbar zu schätzen.
Danke, danke,
dass du dich auch hier so öffnest und so emotional zeigst.
Ja,
und
du auch.
Mich auch emotional machst. Auch.
Bei mir ist das gar nichts Neues. Ich bin der emotionalste Mensch. Ich bin Fische. Obwohl du dachtest, dass ich Löwe bin.
Ja.
Ne? Was bist du denn jetzt? Das hast du mir noch nicht verraten. Ah ja, okay. Dann hast du im Mai.
Meine Stier und Fische mögen sich.
Ja, ist es so?
Ja.
Beziehungsweise, also könnte ich jetzt behaupten.
Ja, aber ich glaube auch eher so, dass, habe ich nicht gegoogelt, nein, das wäre peinlich. Aber man sagt jetzt gerade eher so im romantischen Kontext mit Männern jetzt bei mir in dem Fall, dass ich glaube, das Sternzeichen, was am besten mir passt, sind Fische.
Ja.
Fische, Männer, ja.
Ja, ich glaube, weil Fische
und Krebse,
sagt man... Ja.
Und männliche Skorpione, was ich nicht verstehe.
Ah ja. Ich
aber
hatte
weil,
auch viele Skorpione.
Weil Krebse und Fische emotional sind und ich brauche so emotionale Tiefe, weißt du?
Ja.
Weil ich bin ein sehr emotionaler, also nicht im Weinen, aber ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Also ich fühle auch viel.
Ja.
Ich kann es halt nicht so zeigen.
Ja.
Aber deshalb sollen Fische so gut zu mir passen, weil ich da und Krebse, weil ich da so diese emotionale Tiefe bekomme, nach der ich mich sehne. Verstehst du?
Mhm.
Ja. Genau. Und ich vermute mal, deshalb verstehe ich mich natürlich auch mit weiblichen Fischen oder Krebsen auch sehr gut.
Ja, das kann gut sein. Ich glaube tatsächlich, weil Fische sind ja immer so ein bisschen, die sind ja immer so ein bisschen in ihre eigene Traumwelt und so ein bisschen sagt man ja auch nach, wie gesagt, dass sie tief sind, dass sie kreativ sind. Ich glaube, gerade mit so einem Stil, der dann so, so Power hat und so gerade raus ist, ist, matcht das vielleicht ganz gut. Warum dachtest du, ich bin Löwe? Das denken nämlich lustigerweise richtig viele.
Weil ich denke, weil ich finde, ich glaube, ich kenne mich jetzt ehrlicherweise nicht so krass gut aus mit Sternzeichen, aber so alle Löwen, die ich kenne, sind halt so sehr extrovertiert und so sehr so auch ein bisschen lauter.
Ja, ich bin ultra laut.
Aber jetzt, ich meine, es ist gar nicht negativ. Also du bist halt da. Ja. Weißt du, du bist halt so eine sehr präsente Person. Ja. Du scheust dich jetzt nicht irgendwie so, deinen Mund aufzumachen oder so. Und die mögen, glaube ich, auch, ich glaube, Löwen sind schon auch so gern so im Spotlight auch so. Und das meine ich alles gar nicht. Also,
nee, alles
ganz
gut.
Normal. Und deshalb hätte ich es bei dir jetzt einfach vermutet.
Ja. Ja.
Und wegen deiner Löwenmähne.
Und wegen meiner Löwenmähne. Danke an den Dyson. Löwenmähne.
Genau, und deshalb so hätte, das, hätte ich mir das voll vorstellen können.
Nee, ich bin tatsächlich Fische.
Ja, so, schön.
Danke, schön. Danke, danke.
Danke, dass du da warst. Das war wirklich sehr schön.
Fand ich auch.
Ich
bin voll
freuen, wenn du wiederkommst.
Du! Also,
du bist in München.
Ich bin in München.
Ich ziehe ja nach Berlin ab Oktober.
Hör auf.
Doch.
Nein.
Doch.
Ja. Warum?
Ich bin nach Berlin. Boah, ich muss mal raus. Ehrlich.
Ja?
Ja, es ist, also es passt gerade einfach gut vom, weil ich jetzt ja genau in diesem Jobwechsel bin, weil mein Volo jetzt ja zu Ende ist.
Ja.
Und ich ab Oktober dann quasi neuen Job oder das einfach das zu Ende ist, quasi eine neue Phase beginnt. Und ehrlicherweise, ich bin einfach mein ganzes Leben schon in München. Ich verbinde auch, ich liebe München.
Mhm.
Auf lange Sicht sehe ich mich auch hier oder in der Umgebung oder in Hamburg tatsächlich.
Mhm.
So, aber ich merke, ich muss mal raus.
Es muss noch mal was anderes
Ich muss
passieren.
Mal einen Tapetenwechsel haben. Ich verbinde auch München tatsächlich auch immer noch viel mit meinem Ex-Freund zum Teil. Und weil ich mit dem halt hier gelebt habe und ich merke, ich will einfach mal.
Ich fand's super. Also
raus.
Für mich persönlich traurig, weil wir haben gerade rausgefunden, dass unsere Sternzeichen
matchen
und ich dachte, das ist jetzt, das ist jetzt der Anfang einer
ganz
großartigen Beziehung, dass ich jetzt direkt eine Fernbeziehung habe. Da war ich noch nicht drauf eingestellt.
Tut mir auch leid.
Oh Mensch, aber cool.
Dein Bruder ist in Berlin.
Mein Bruder ist in Berlin. Ich bin dementsprechend, Berlin ist auch eine coole Stadt, also ganz ehrlich. Und bist du Münchnerin?
Gebürtig aus Hamburg.
Ja.
Aber ich war zwei, als wir runtergezogen sind.
Ja, okay, also, du bist Müncherin basically, ne?
Ja.
Ja, doch schon. Schon.
Ja.
Vielleicht im Herzen noch so ein bisschen Hamburgerin.
Ja.
Aber,
ich spüre eine Connection auf jeden Fall nach Hamburg.
Ja, nichtsdestotrotz, gerade Münchner und Hamburger sind ja sehr ein bisschen closed up und sehr Fans von ihrer eigenen Stadt.
Mhm.
Deswegen muss ich dir jetzt mal Props dafür geben, dass du nach Berlin gehst,
Voll.
Was ja ein ganz anderes Pflaster ist.
Ich hätte es auch ehrlicherweise nie von mir gedacht.
So.
Ich habe mich selber richtig doll überrascht.
Manchmal muss man sich einfach mal selber überraschen.
Ja, komplett.
Manchmal muss man sich einfach mal
Ich bin richtig baff
von
mir selber.
Geil.
So, wow, Jana, hey, cooler Move. Huh.
Geil. Voll.
Wer bist du?
Ja, muss man einfach auch manchmal, hatte ich erst gestern mit meiner Therapeutin das Gespräch, manchmal muss man einfach mal kurz mit sich selber checken, sich aus seiner Komfortzone holen. Du hast es dir ausgesucht. Ich wurde dann durch Papas Tod irgendwie reingeschmissen.
Mhm.
Und dann muss man auch mal ganz kurz mit sich selber so checken, warte mal, okay, stopp. Wir sortieren uns hier jetzt nochmal neu. Sei es durch eine andere Familienaufstellung, weil da plötzlich jemand wegbricht. Durch eine Trennung, durch einen Umzug. Und dann stellen wir uns nochmal neu auf. Und das kann unheimlich gut tun.
Voll. Ja, und auch nicht so, was ich bei mir auch so gemerkt habe. Ich glaube, ich hatte voll lange so das Selbstbild von mir, so nach dem Motto, nee, Janne, du passt nicht hier nach Berlin und so. Und deshalb habe ich mich auch nie in Berlin gesehen, aber auch einfach mal so dieses Verkopfte, glaube ich, da zu lassen, weil ich war halt da im Mai und Juni und mochte es halt voll gerne und einfach vom Gefühl her und dann einfach mal so diese Gedanken, so dieses Verkopfte her, ne, du passt nicht nach Berlin, so einfach mal drauf scheißen, was man diese ursprünglichen Gedanken, so die man hatte, sondern einfach mal, hey, es fühlt sich gerade richtig an und dann wirklich einfach diesem Gefühl zu folgen, statt irgendwie so das rational, so macht das jetzt Sinn oder hä, du magst, deine Freunde sind in München und jetzt rein rational macht es vielleicht keinen Sinn, aber vom Gefühl her passt es gerade.
Bist du eher so ein Bauchgefühlsmensch oder bist du eher ein Kopfmensch?
Das musste ich lernen. Also ich glaube, ich bin eher, also dass ich so auf mein Gefühl höre.
Ja.
Das habe ich so, das habe ich jetzt, glaube ich, so die letzten anderthalb Jahre so gelernt.
Okay.
Dass das auch, sagt man ja auch, ne, dass das Bauchgefühl einen oft, oder in der Regel halt, dass es so einen auf den richtigen Weg bringt.
Oh ja, ich bin krasser Bauchmensch. Krasser Bauchmensch.
Ich habe da so einen Konflikt, weil ich schon auch sehr lauten Kopf habe.
Ja.
Aber das.
Ich gar nicht. Der ist wirklich so, der ist so da, der sagt kurz so, nee, Alina, machen wir nicht. Ich so, perfekt, machen
Echt?
Wir genauso.
Ah, ja,
voll.
Nee,
auch wenn mein Umfeld sagt, so, für mich ist nein, 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 nochmal mehr Ja.
Ach krass.
Ja.
Nee, das habe ich gar nicht. Ich habe einen sehr lauten Kopf. Und deshalb lerne ich.
Gesund auch, ja.
Ja, aber halt auch nicht, weil du dann oft auch gegen dein Gefühl handelst, weißt du, weil du denkst, du müsstest etwas tun oder du müsstest etwas lassen. So, und ich glaube, so habe ich das eher so nach dem Motto, so, hey, ja, das macht keinen Sinn, weil das und das und das. Aber es fühlt sich halt richtig an. Und deshalb so gehe ich jetzt diesen Schritt, weil ich das jetzt so fühle und vielleicht habe ich auch eher so gelernt, das jetzt so eher zu hören. Ich weiß auch nicht, ob ich immer so ein Bauchgefühl hatte oder ob es vielleicht auch nicht so zugelassen habe, keine Ahnung. Genau, und deshalb höre ich da jetzt auf mein Gefühl und gehe.
Und du gehst nach Berlin.
Ich hoffe, Berlin verschluckt mich nicht. Davor habe ich ehrlicherweise ein bisschen Schiss. Ich habe da keinen Bock zu enden.
So lustig, weil ich weiß noch, mein Bruder ist nach Berlin gezogen. Mhm. Und da war er ja auch, was war er da, 19, also noch sehr jung. Und ich habe schon auch ein paar Fallbeispiele im Freundeskreis gehabt, die nach Berlin gegangen sind. Dann habe ich die ein Jahr später gesehen und ich dachte, hör mal, wer bist du denn?
Oh nee,
also
davor,
hoppla.
Das möchte ich nicht.
Ich würde mal behaupten, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, dass du gefestigt genug bist, dass dir das nicht passiert. Ja. Und mein Bruder ist das auch nicht passiert. Aber ich weiß noch, die Mama hat dann geweint und war so,
was ist mein Sohn geworden?
Berlin wird mein, wie hat sie gesagt, Berlin wird meinen Sohn auffressen und wieder auskotzen, hat sie gesagt.
Fuck.
Ja, das ist ja zum Glück nicht der Fall.
Deshalb bin ich froh, dass ich jetzt 26 bin. Ich glaube, wenn ich so mit 18 nach Berlin gegangen wäre, wo du echt auch noch so ungefestigt bist und ich auch ein ungefestigter Mensch auf jeden Fall war, ich glaube, dann ist schon risky.
Ja.
Aber ich gehe jetzt mit 26, ich weiß so dieses Grundding, so ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich mag, was ich nicht mag. Ich ziehe nach Charlottenburg. Ich sitze nicht so, dass ich direkt nach so krass Friedrichshain machen würde oder so, weißt du. Ich glaube, bei mir ist jetzt, ich denke schon, dass es mich auf eine Art verändert, bestimmt.
Ja.
Aber ich glaube, so dieser Grundkern, der ist da.
Genau, und das ist ja gut. Dieser Grundkern soll ja auch da sein. Soll dich ja nicht komplett irgendwie aus den Angeln reißen.
Ja.
Aber dafür gehst du ja auch hin, dass es dich auch ein Stück weit verändert, schätze ich. Also, dass du das annehmen kannst und da neuen Input hast.
Ja.
Und ich bin ganz, ganz gespannt und ich drücke dir die Daumen. Und wer passt schon nach Berlin? Also mal ehrlich, das ist so ein buntes Potpourri an allem.
So.
Ich glaube, jeder kann irgendwie nach Berlin passen.
Ist so. Glaubst du, du bleibst in München?
Who the fuck knows?
Okay, aber
ich weiß noch, als ich dann zur Ausbildung bin, habe ich gesagt, ich mache die Ausbildung und gehe wieder.
Okay.
Nicht zurück nach Gießen, weil da sehe ich mich nicht. Aber ich war so, München ist es nicht. Also ich hatte die ersten 2 Jahre mit München echt einen Kampf, muss ich sagen. Mhm. Ich hatte auch nicht so, es war auch viel mir selber geschuldet. Ich hatte Probleme mit der Wohnungssituation. Ich war immer irgendwo auf Untermiete, weil ich keine Wohnung gefunden habe und habe irgendwie selber mich so ein bisschen dagegen gesträubt und mich nicht so richtig auf München eingelassen. Und München ist ja wirklich eine Stadt, auf die du dich einlassen musst. Also Köln zum Beispiel, ne? Köln, du fährst nach Köln und die quatschen alle mit dir und die sind ja super welcoming.
Ja.
Und das ist jetzt in München jetzt nicht so ganz der Fall, da musst du erst mal reinkommen.
Mhm.
Und dann nach 2 Jahren ist so ein bisschen bei mir der Knoten geplatzt.
Mhm.
Und ich denke immer, es ist so krass, ich kann mit meinem Beruf wirklich alles machen und überall hin, aber irgendwie sitze ich jetzt seit 9 Jahren trotzdem hier. Also da ist immer noch mal so die Idee, zum Beispiel letztes Jahr, wirklich 2 Wochen vor Papas Tod, war ich noch 1,5 Monate in Rom. Da hat Papa mich auch besucht, da habe ich ihn das letzte Mal gesehen, als er mit Mama bei mir in Rom war, weil ich einfach Bock hatte. Habe ich gesagt, komm, 6 Wochen Rom, geile Stadt, bisschen Italienisch lernen, bisschen Kaffee und Aperol schlürfen, geil. Und sowas könnte ich mir immer mal wieder vorstellen, dass ich mal hier ein paar Wochen bin, da ein paar Monate und sowas. Aber ich glaube tatsächlich, mittlerweile ist die Base in München, auch wenn ich mir das selber manchmal nicht eingestehen will, aber man macht es dann auch nicht, also deswegen Props an dich, ganz, ganz toll, weil mittlerweile bin ich nicht mehr so, mit 18 war ich so, ja, gehen wir halt mal nach München, schauen wir mal, was wird. Und ich finde, man, ja, jetzt so Mitte, Ende 20 macht man das nicht mehr ganz so einfach, weil man dann doch das schon irgendwie sich aufgebaut hat, das hat und so, aber deswegen, ich find's ganz toll,
das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn, dann jetzt. Weil ich glaube, auch wenn ich jetzt warten würde, dann würde ich es auch nicht mehr machen. So, deshalb muss ich es jetzt machen. Weil
und es sind ja auch alles Entscheidungen, die du wieder rückgängig machen kannst.
Eben.
Wenn du merkst, boah, Berlin Endkacke, geht's halt nach Hamburg oder München.
Boah.
Also das ist so privilegiert sind wir tatsächlich, dass man sich das ja oft aussuchen kann.
Ja,
so ist und deswegen finde ich schön, dass du dich das traust.
Ja.
You go, girl.
Danke. Mir ist eingefallen, ich habe voll die Kategorie, ja, ich weiß, das ist schon eine lange Folge, ne? Ja, die
Kategorie. Es wird eine Doppelfolge.
Eine Doppelfolge. Oder wir schneiden ein bisschen oder you're welcome. Heute ist ein bisschen länger. Weil mir ist nämlich gerade auch eingefallen, ich habe eine Kategorie vergessen. Wir haben am Ende immer noch die Staffellauf-Kategorie, wo quasi wir die verschiedenen Podcast-Folgen miteinander verbinden. Sprich, der Gast vorher überlegt sich eine Frage für den aktuellen Gast und du überlegst dir eine Frage für den nächsten Gast.
Oh.
Und ich habe ja gestern mit Theresa aufgenommen.
Lustig.
Genau.
Bussi an Theresa.
Genau, liebe Grüße. Und da ging es ganz viel um ihre schöne Partnerschaft, ihre Ehe. Sie ist schon seit 10 Jahren mit ihrem mit dem jetzigen Mann zusammen.
Ja.
Und da ging es um eine Geheimnisse für eine glückliche Beziehung und so weiter.
Ja, eine lange Love Story.
Genau,
auch.
Und eine sehr schöne Love Story. Also falls ihr noch nicht gehört habt, anhören. Und auf jeden Fall möchte Theresa von dir wissen, wann du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht hast.
Ui.
Mhm.
Ui.
Du darfst auch gerne überlegen und den Teil schneiden wir raus.
Du musst kurz überlegen. Oh, das ist schwierig.
Finde ich auch echt nicht leicht.
Das ist ganz schwierig. Das ist eine sehr gute Frage, Theresa. Ich muss kurz drüber nachdenken. Naja, ich hatte jetzt vor 2 Tagen zum ersten Mal eine Panne.
Schön.
Habe ich zum ersten Mal gemacht.
Oha, ja, wirklich.
Und man ist dann in dem Moment so überfordert.
Hast du ADAC angerufen oder was
machst du? Nee, ich hatte keine Ahnung. Ich habe diesen Bordstein mitgenommen und es macht Dong. Und ich wusste so, fuck Alina, das war gar nicht gut. Und dann sind schon so Fahrradfahrer an mir vorbeigefahren und haben so hektisch auf meinen Reifen gezeigt. Und ich dachte, Bruder, ja, ich habe es auch verstanden. So. Ja. Genau, und das war das erste Mal, weil ich jetzt auch, ich hatte jetzt 7 oder 8 Jahre kein Auto. Es war jetzt vielleicht nicht so ein geiles erstes Mal, aber das war das erste Mal, dass ich dachte so, fuck, ich muss jetzt irgendwie alleine, normalerweise immer erster Anruf Papa. So. Denke ich so, naja, da muss ich jetzt alleine durchkommen. Der Papa kann mir jetzt nicht helfen. Und dann hat mir dieser Radfahrer geholfen und das war wirklich toll, 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 Glück im Unglück. Ich habe ein Audi und das war ungelogen 100 Meter vor einem Audi-Zentrum. Ja, und dann musst du dich halt erstmal mit dieser Situation auseinandersetzen. Und ich habe das ganz oft, ich prokrastiniere auch sehr, sehr gerne. Es ging jetzt in dem Fall nicht so gut, weil ich nicht mehr mobil war und nach München kommen musste. Aber es ist manchmal gut, dass man dann so zum ersten Mal so ins kalte Wasser geworfen wird. So, du musst das jetzt machen. Es führt jetzt keinen Weg daran vorbei. Ja, das war mein erstes Mal.
Und dann hast du dein Auto dahin geschoben, 100 Meter oder
was? Ja, dann habe ich erstmal,
man kann ja gar nicht mehr schieben mit dem Reifen.
Ich habe dann erstmal, na pass auf, so dumm ist es gar nicht. Habe ich meinen IQOS aus der Handtasche geholt, weil ich dachte, ich brauche jetzt einen Stress. Fuck. Ich bin so eine richtige Stressraucherin. Ne? Okay. Ich rauche nicht viel, aber wenn ich getrunken habe und wenn ich Stress habe, rauche ich gerne mal einen Stress-IQOS. So, bin ich ja rübergestapft zur Audi. Ich so, servus, Jungs, hab ein Malheur. Da vorne steht mein Auto. Es war auch so mit Warnblinker. Ne? Also ich weiß nicht, ich so, sag mir, was ich machen soll. So, ne? Was tun wir jetzt so?
Hast du deine Warnweste ausgepackt?
Nee, gar nicht. Ich wäre ein Dreieck aufgestellt. Oh Gott, hoffentlich hätte da keiner nachgeguckt. Das war auch so geil. Also dieser Fahrradfahrer, der da angehalten hat, hat gesagt, haben Sie einen Ersatzreifen? Und dann mache ich hinten, gibt es ja unten im Kofferraum diese Luke, wo manchmal Ersatzreifen drin sind. Und ich mache das auf und es war kein Scheiß. Es war randvoll mit Schuhen. Ich hatte mal Schuhe aussortiert und wusste nicht, wohin mit denen, und haben die alle da in diese Luke gestopft. So, da war kein Reifen, es war alles voll mit Schuhen. Hab so heimlich wieder zugemacht, so ganz sneaky. Ich so, nee, da ist kein Reifen drin. Genau, und dann habe ich so gesagt, so, was machen wir jetzt? Und dann musste ich die Situation, ich habe mich erst krass geärgert. Und dann dachte ich so, gut, es bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Und dann hat er gesagt, einen Schlepper hat er gerade nicht, er kann mir jetzt niemanden holen, der mich abschleppt. Und dann war ich so, ja, was machen wir dann? Und dann hat er gesagt, ich darf es dir nicht rüberfahren, weil ich nicht versichert bin auf der öffentlichen Straße, auf dein Auto. Aber du kannst es probieren, hierher zu fahren, also wirklich rollen zu lassen. Ne? Da habe ich gesagt, ja, aber du kommst mit, weil ich setze mich da nicht allein rein. Ich so, darfst du als Beifahrer dabei sein? Ja, so, Beifahrer geht. Ich so, dann kommst du mit, ich bringe das hier nicht alleine her. Ja, und dann bin ich da mit diesem geplatzten Reifen auf den Hof gerollt und dann haben sie noch aus irgendeinem anderen Autohaus dann 2 Reifen geholt. Oh, und es geht dann alles. Ja. Also manchmal sitzt man da vor so einer Situation und denkt so, fuck.
Ja. Weißt du, das kannst und auch du wieder gut, weil du so gemerkt hast, ah, krass, ich habe es hinbekommen.
Genau.
Also es macht einen ja danach dann irgendwie auch schon auch selbstbewusst und stolz. So, ah krass, voll. Ich hab's doch hinbekommen.
Voll. Ich habe trotzdem meine Mama kurz angerufen und habe gesagt, ja. Mama, ja. Scheiße.
Aber trotzdem hast du es geschafft.
So. Und dieses
nächstes Mal wüsstest du vielleicht auch, was man dann
macht. Vielleicht passt man einfach erstmal in allererster Linie im Straßenverkehr auf und nimmt sich ein
Sicherheitsfahrtraining machen.
Genau. Ja, ich glaube, dass das ist wieder dieses Selbstvertrauen, was man sich manchmal ein bisschen zurückrufen muss und manchmal nicht sieht, was noch vor einem liegt. Und was alles schlimm ist, sondern einfach auch schon mal guckt, was man geschafft hat. Und dabei hilft mir tatsächlich auch, wenn ich vorhin so auf Routinen geschimpft habe, aber so ein bisschen so, nennst Journal, Dankbarkeitstagebuch. Und da meine ich nicht, dass du jetzt alles akribisch da reinschreiben musst, aber dir manchmal die Frage stellen, was macht mich heute glücklich?
Voll.
Was ist denn heute gut gelaufen?
Ja.
Oder worauf freue ich mich die nächsten Tage?
Voll.
Das kann manchmal helfen.
Finde ich auch. Mache ich auch. Schön. Deine Frage.
Ach, scheiße.
Für den nächsten Gast.
Ach so.
Ja.
Ah, nein. Mhm. Oh, das war so eine krasse Frage, ne? Ich hatte jetzt so eine Scheißfrage gestellt. So,
ja, also
auch angespuckt.
Ja, also auch gerne eine oberflächlichere Frage oder so.
Okay.
Also alles Mögliche.
Okay, ich denke kurz drüber nach.
Mhm. Ich notiere mir die direkt.
Wie du schon so demonstrativ diesen Doppelpunkt gesetzt hast.
So, mein Stift ist angesetzt.
Mhm.
Oder gibt es eine Frage, die du dir vielleicht, das sage ich auch mal, ist mich ganz schön, gibt es eine Frage, mit der du dich gerade persönlich beschäftigst oder die dich umtreibt?
Na, wenn wir doch da gerade schon drüber gesprochen haben.
Sollte ich mir Gelnägel machen?
Sollte ich mir Gelnägel machen? Antwort Janne, nein, auf gar keinen Fall. Du rennst ins Verderben.
Ja.
Nee, so viel Influencerin wollen wir dann heute nicht sein. Aber wo wir gerade bei diesem Glücklichsein-Thema sind, was hat dich zuletzt richtig glücklich gemacht?
Oh, süß.
Oder?
Ja. Damit wir mal hier on a positive note enden, nachdem hier das ganze Studio geheult hat.
Ja.
Mensch. Aber okay. A good cry ist manchmal wirklich, ja, ist hilfreich. Gut.
Bestimmt, ja. Ich übe das noch, aber vielleicht schaffe ich es irgendwann. Liebe Alina, also wirklich tausend Dank, dass du dich so geöffnet hast. Und das war wirklich ultra schön und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Und vielleicht kommst du mal nach Berlin und dann machen wir Folge 2.
Say less. Ne? Say less. Say less. Bin ich sofort dabei.
Und genau, wenn du deinen Bro besuchst. Und ja,
ja, danke. Ihr auch, danke euch, danke, dass ich hier sein durfte. Es war ja schön, mal vor einem anderen Mikro zu sitzen.
Ja,
ich bin
sehr gefreut.
Ihr könnt natürlich auch gerne in meinen One Wednesday Podcast mal reinhören, wenn euch langweilig ist. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute in Berlin und ich bin mir sicher, dass wir uns da sehen.
Ja, freue mich.
Tschüssi.
Ciao. So, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge den Umständen entsprechend gefallen und ich hoffe, dass sie euch nicht zu sehr runtergezogen hat. Und vor allem hoffe ich aber, dass sollten hier gerade Menschen zuhören, die gerade trauern oder irgendwie gerade so einen schlimmen Verlust erleben müssen, dass Alina euch das Gefühl geben konnte, dass ihr mit diesem Gefühl nicht alleine seid und ja, dass euch das vielleicht so ein bisschen Kraft gibt zu hören, dass andere Menschen überlebt haben und dass ihr das somit auch schaffen könnt. Und ich versuche da sinnbildlich irgendwie an alle Menschen zu denken, die sowas ertragen müssen und durchleben müssen, und wünsche euch da ganz, 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 ganz viel Kraft. Und ja, ich weiß auch nicht, wie man von so einem Thema ehrlicherweise lockerflockig aus dieser Podcast-Folge rauskommt, deshalb versuche ich das auch gar nicht. Möchte trotzdem aber erwähnen, nächste Woche geht's hier weiter. Wir haben jede Woche eine Folge, jeden Dienstag unter uns gesagt, und würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Nächste Woche wird's auch wieder ein bisschen lockerer und fröhlicher. Und genau, wenn euch diese Folge mit Alina gefallen hat, würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr ihn vielleicht abonnieren möchtet oder vielleicht auch mal bei Instagram vorbeischaut, @unter_uns_gesagt. Dann hoffe ich, dass wir uns nächsten Dienstag wieder hören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und das war's für diese Woche. Tschüss!